Herzlich willkommen zur vierten Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz VORN. Herzlich willkommen, Georg, Jochen, Alice. Wie geht's euch?
Hervorragend.
Mhm. Super.
Sehr gut. Liegt das daran, dass wir einen Freitagsaufnahmetermin haben und ungeachtet der Tatsache, dass ich sowieso nicht der produktivste Mensch der Welt bin, ich immer das Gefühl habe, wenn ich nicht produktiv bin, ist das am Wochenende ein besonders guter Zeitpunkt dafür.
Ich habe hier ja, auf alle Fälle. Und also ich habe hier Schnee und schöne Sonne und ich finde, da muss man nicht unbedingt raus, da kann man sich auf Verbrechen konzentrieren. Ich habe wirklich so eine Landschaft hier draußen, da können schon Morde passieren, finde ich. Es ist kalt.
Ich habe einen kleinen Hund, der auf den Schoß will und jetzt auf den Schoß darf.
So. 19 habe ich hier in meinem Büchlein stehen, 19 Morde in den ersten 3 Folgen. Das heißt, wir knacken.
Oh, da geht noch mehr.
Wir knacken jetzt mal im Alter des Todes. Eigentlich hast du mit den coolsten Namen, also obwohl, naja, du bist ein bisschen der Kaninchenzüchterverein Kassenwart, aber der Buchhalter des Todes klingt auch gut, oder?
Der Kassenwart des Todes,
ja. Das ist auch ein guter Name für den Podcast, Buchhalter des Todes.
Ja. Wir haben ein bisschen diskutiert, ob wir bei unserem Arbeitstitel Verbrechen ohne richtigen Namen bleiben oder das ändern, aber wir kennen das ja so ein bisschen beim Podcast ohne richtigen Namen, wo wir gesagt haben, das ist unser Arbeitstitel und vielleicht fällt uns ja was Besseres ein. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei Folge 107 gewesen, ne?
Ja, weil es noch nichts Besseres eingefallen ist. Es kann noch jede Folge,
kann jederzeit passieren,
dass wir den Namen komplett ändern. Ja,
wir haben einen kleinen Disclaimer für euch, wie jedes Mal. Und er fällt inhaltlich immer relativ gleich aus. Wir machen einen Podcast zum Thema True Crime, also Verbrechen, und in der Rubrik Comedy. Was bedeutet, wir gehen mit dem Thema auf die eine Art und Weise quasi vernünftig um, indem wir vernünftig recherchieren und unsere Fakten stimmen, auf der anderen Art und Weise aber, indem wir sagen, wenn uns an irgendeiner Stelle darüber ist, ein bisschen abzuschweifen oder über ein paar Dinge zu lachen, dann tun wir das. Wir wissen, dass das nicht jedem passt. Es gibt Menschen, die sagen, das ist ein ernsthaftes Thema, bitte behandelt das ausschließlich ernsthaft. Es gibt eine Menge Podcasts, die das tun, dann seid ihr bei denen richtig, aber nicht bei uns. Wir werden so weitermachen, wenn das euer Kritikpunkt sein sollte, dann sagen wir euch, geht euch mit dem Kaktus ficken, interessiert uns nicht. Wir machen diesen Podcast so wie in den bisherigen Folgen und in Zukunft auch. In diesem Sinne, wir haben euch gewarnt, viel Spaß.
Also das mit dem Kaktus ficken, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal von dir gehört und da müssen wir nochmal drüber reden, Georg. Das ist irgendwie...
Irgendwas schlummert auch in Georg. Und ich, nicht, dass wir irgendwann eine Folge über Georg machen.
Eine Folge vorwegnehmen, meinst du?
Plötzlich haben wir den Kaktusmörder. Also Moment. Das macht er plötzlich einen Podcast in Hamburg. Warte mal. Wie heißt der Typ nochmal?
Kenn ich. Das wird so der Running Gag, so wie bei Always Sunny in Philadelphia, wo der eine immer der Serienmörder quasi ist oder so darauf hingewiesen wird, dass er das sein könnte.
Ja, der hat.
Aber das Ding ist halt, ich kann wirklich keiner Fliege was zuleide tun.
Der hat einfach.
Ich habe mich noch nicht mal geprügelt in meinem Erwachsenenleben. Immer, also das ist unwahrscheinlich, dass immer, ich derjenige bin.
Im Effekt 600 Leute einfach umgebracht, die sich bei Twitter beschwert haben, warum man sich lustig macht über einen True Crime Podcast.
Ja. 600. So. Obwohl, also dann wäre es ja nicht Serie. Also kommt immer drauf an, wie. Ne? Es gibt ja noch den Unterschied zwischen Pre-Killing und Serial-Killing. Ne? Pre ist, wenn so auf einen Schlag und die Serie ist halt, wenn dazwischen Zeit vergeht. Ne? Wenn das, also ich meine, es geht natürlich
geplant sozusagen.
Nee, wenn die einzelnen Tötungen quasi in keinerlei zeitlichem Zusammenhang stehen, wie soll man das, oder inhaltlichem Zusammenhang, ne? Also an der Schule zum Beispiel alle Lehrer zu erschießen, das wäre dann die Spree und die Serie ist dann eben, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt.
Ich finde gut, dass es für Lehrer erschießen schon eigene Wörter gibt.
Ja, das ist sogar noch ein eigenes, ne? School-Shooting, ne? Das ist ja nochmal ein spezieller Fall, von dem wir allerdings noch keinen hatten und ich glaube, vermutlich haben wir in absehbarer Zeit keinen haben.
Ich will davon keinen.
Haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Dass wir diese Art von Fällen nicht unbedingt.
Aber interessant, haben bevor wir zum Fall kommen, interessant ist auf jeden Fall, ich habe gestern mit meiner Frau so ein bisschen die Netflix wie immer so durchgescrollt. Und meine Frau ist ja auch mega der Crime-Fan und dann ging es wirklich nur, ach ja, die kenne ich schon, Staircase, kenne ich schon. Also meine Frau kennt original, glaube ich, jeden Serienmörder, aber einmal Kill Bill mit mir gucken, geht nicht, ist ihr zu brutal. Und ich verstehe das nicht. Die Deutschen lieben ihre Krimis und ihre Mördergeschichten.
Aber ist deine Frau noch solo? Ich frage nur von Freunden.
Ja, die ist noch solo, meine Frau. aber ich finde es halt einfach krass, weil bei Kill Bill komplett fiktiv, übertrieben, cartoonisch, macht mir überhaupt nichts aus. Aber, weiß ich nicht, der Amanda Knox-Fall, wo vor 5 Jahren oder so irgendwelche Studenten abgekillt wurden, kein Problem. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, wieso die Realität weniger bedrohlich wirkt als die Fiktion.
Sie schaut tatsächlich, also die sowas wie Kill Bill, nicht weil das zu brutal ist, oder was?
Ja, ist jetzt
zu brutal. Das ist echt interessant, weil ich, also
es ist einfach crazy.
Ich finde beides spannend, also ich kann mir beides gut anhören, angucken, aber wenn, hätte ich immer gedacht, dass natürlich die Realität einen mehr schockiert. Und wir werden mit Sicherheit auch noch, wir haben natürlich auch schon den einen oder anderen Fall gehabt, der schockierend ist. Mich schockiert das immer wieder, wenn überhaupt irgendjemand auf die Idee kommt, einen anderen geplant zu töten, aber das sind dann die Sachen, die mich, wenn überhaupt, dann eher so ein bisschen, am schlimmsten übrigens in Form von irgendwelchen Internetvideos oder so, ne? Also sowas kann ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht so angucken. Die Sachen, die dann irgendwie so geshared werden und wo du dann irgendwelche brutalen Unfälle und Morde oder so siehst, das sind so Sachen, die da muss selbst ich sagen, nee, muss nicht unbedingt sein.
Wie ist das denn mit Alice?
Wobei, Eddie, wollte ich gerade sagen, deine Frau kann ich total verstehen. Diesen Spannungsaufbau in einer fiktiven Geschichte kann ich zum Beispiel auch freitags, wenn ich so eine Woche Wahnsinn hinter mir habe, auch echt schlecht aushalten. Was ich dann total gut aushalten kann, sind zum Beispiel so Wikingerfilme mit ganz viel Blut und Schlägerei und so, und das irgendwie alles ein bisschen einfacher zu verarbeiten. Aber ohne diese Kurve mit, puh, wer ist es, wann kommt der Täter um die Ecke und so, da ist mir dann auch Real Crime irgendwie lieber, weil da irgendwie klar ist, okay, das ist schon passiert, das ist schon behandelt, vielleicht ist es das. Also das
ist das auch so eine Männer-Frauen-Sache vielleicht?
Vielleicht.
Weil wir wissen ja, dass die Mädels irgendwie sehr, sehr viel dabei sind beim True Crime Hören. Ne? Also die Zielgruppe oder sehr, sehr viele Hörer, Hörerinnen in dem Fall natürlich, sind weiblich, und umgekehrt so bei Actionfilmen und so wäre zumindest das, was ich schätzen würde, dass da eher so ein männliches Publikum.
Aber wenn du sagst jetzt, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das
gefährlich, meinst du?
Finde ich, würde ich nicht, also da würde ich mit solchen Aussagen
unter Vorbehalt
aufpassen.
Ja, ja.
Aber wisst ihr, was mir auch, ist zwar jetzt etwas off-topic, aber was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, woran es liegt, oder vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble so, aber dass Frauen gefühlt viel weniger sich interessieren für sowas wie Aktien und Kryptowährungen und investieren und so. Also ich bin in diversen WhatsApp-Gruppen und so, und wenn es darum geht, der Kurs von, weiß ich nicht, Bitcoin oder dieser Aktie, jetzt wo dieses GameStop-Ding war, es sind fast immer nur Männer, die darüber diskutieren.
Wobei ich mich manchmal bei diesen Themen frage, ist es so, dass das Interesse so unterschiedlich kann sein, ne? So Tech-Interesse oder so, weil als wir groß geworden sind zum Beispiel, da waren es hauptsächlich die Jungs, die im Computerbereich aktiv waren. Oder ist das so, dass Frauen eher dazu neigen, im Zweifelsfalle, wenn sie beginnen, sich für etwas zu interessieren, mal ein bisschen vornehm die Klappe zu halten und nicht wie die Kerle, die sobald sie einmal irgendwie Sport gemacht haben, gleich die Runtastic-App und dann ganz Twitter zupflastern, und dasselbe halt, wenn sie irgendwo eine Bitcoin erworben haben, dann sind die nächsten 400 Tweets zum Thema Kryptowährung.
Vielleicht liegt's daran. Frauen sind bescheidener als Männer?
Nicht bescheidener, aber vielleicht bei so einem Thema und bei so einem neuen Thema erstmal zurückhaltender, was das sich gegenüber anderen äußern betrifft, oder das daraus ja so ein öffentliches Thema machen. Könnte sein, ne?
Weiß ich nicht. Ja, wobei, wie gesagt, es geht ja auch so um WhatsApp-Gruppen, jetzt nicht nur Facebook und Twitter oder so, sondern so auch wirklich
okay,
in dieser.
Verstehe.
Also ich habe das Gefühl, dass es einfach weniger ein Interessensgebiet ist. So, ich weiß nicht, Alice, wie siehst du das?
Ich bin halt einfach
stellvertretend für alle Frauen.
Stellvertretend für alle Frauen würde ich jetzt sagen, ich halte einfach die Klappe und habe das Geld. Das wäre natürlich jetzt das Allerschönste.
Oh ja.
Ich rede gar nicht darüber. Ich habe das einfach. Stimmt natürlich so auch nicht. Ich glaube einfach, das gibt Leute, die haben Bock auf Zahlen und können das gut, ne? Und kommen aus einer Kaufmannsfamilie. Mein Vater ist Kaufmann mit Leib und Seele. Da habe ich schon mit 4 Jahren mein Taschengeld verhandelt von 20
auf 50. Mir ist der Name quasi 50.
Ja.
Du hast dein Taschengeld verhandelt?
Ja, ich kriegte 20 Pfennig Taschengeld, und mein Vater hat gesagt, mit 20 Pfennig kam ich nicht so weit.
Pro was? Und 20 Pfennig pro Woche?
Pro Woche. Und das waren die 70er, ich meine, das war, ne? Dort mit 20 Pfennig war viel Geld, ne?
Das erste Taschengeld war bei mir, sag ich gleich.
Und also da wollte ich 50 Pfennig haben. Weil
also mehr als das Doppelte.
Kriegte für, wow. Und da hat mein Vater gesagt, ja, wir treffen uns heute Abend im Wohnzimmer, dann erzählst du mir mal, was ich davon habe, wenn ich dir 50 Pfennig gebe.
Das ist nice, das ist eine nette Verhandlungstaktik.
Ja,
Und was hast du gesagt?
Hast du es ja, genau.
Dass ich dann sehr fröhlich wäre, habe ich gesagt. Oh.
Hast du es gekriegt? Warst du erfolgreich?
Sehr gut.
Ja, das hat lange gedauert, aber es war schon, ich weiß noch, dass ich sehr geschwitzt habe, weil mein Vater mir auch erklärt hat, dass er das abhängig von der Teuerungsrate macht und dem Bruttosozialprodukt und all diese Dinge. Das hat natürlich einen Wahnsinn Spaß gemacht.
Niedlich.
Und hat dann gesagt, dass grundsätzlich meine Fröhlichkeit für ihn kein Vorteil sei. Ja. Aber da wir damals noch, meine Schwester und ich, für jedes Ey, was wir sagten, 10 Pfennig ins Sparschwein stecken mussten, war die Spannbreite da ein bisschen weiter. Also,
das ist eine clevere Taktik, weil ich muss gerade daran denken, so Gehaltsverhandlungen und so, und ganz, ganz viele Menschen, wenn sie darüber reden, dass sie Gehalt verhandeln, dann erzählen sie halt, warum sie mehr möchten. Aber eben nicht, warum sie mehr verdient, sprich, was sie quasi der Firma bringen. Hat denn dein Vater dich quasi direkt gelehrt, was eine clevere Verhandlungstaktik ist?
Genau, der hat mir adressatengerechte Argumentation beigebracht. Mhm. Papa, jeden Tag werde ich fröhlich an dir vorbeischweben und sagen, Papi, das kann sich
bei
schon mal lohnen.
War es pro Woche so viel Mark, wie wir, also die Klasse, in der wir waren. In der ersten Klasse gab es eine Mark pro Woche, in der zweiten Klasse 2 Mark pro Woche. Und irgendwann in der Oberstufe ging es dann hoch auf 50 im Monat, glaube ich. Ja, gut. Wir sind ein bisschen abgeschweift, aber das macht euch allen sicher nicht nichts aus, oder? Dass
macht
wir noch
nichts,
noch. Das ist so ein bisschen
großen,
wie in so einem Stephen King Buch, wo erstmal so ein schönes Szenario, die Kleinstadt und die Familie zieht irgendwie in das wunderschöne Haus, das gerade renoviert wird und die Umzugskartons werden ausgepackt und es ist schönes Wetter und alle denken sich, mein Gott, ist das schön hier.
Schön.
Und dann endet jeder Stephen King-Satz immer mit, was dann, aber er wusste noch nicht, was das zu bedeuten hatte.
Ja, ja.
Nächstes Kapitel, und dann wird nicht mehr drauf eingegangen.
Nee, es wird ja auch oft was vorweggenommen, ne? Sowas wie, er wusste jetzt noch nicht, dass er 3 Tage später tot sein würde oder so.
Ja.
Und du denkst dir, bam.
Und während ihr so über, oder wir so über die wichtigen Themen des Lebens reden, Frauen, Männer, Geld, Verhandlung, Zielgruppen, gucke ich die ganze Zeit auf meine Mindmap, die ich mir zu unserem heutigen Fall gemalt habe, und da stehen lauter Schlagworte drauf.
Ich finde ja Mindmap, das ist auch sowas, das passt ja in so eine Krimiserie quasi rein. Du brauchst aber eigentlich dafür, in jeder Fernsehserie ist das Ding nicht so ein Whiteboard, also nicht so ein weißes Brett, an das man schreibt, sondern so ein Plexiglas-Ding. Was
genau
total
so ein
Plexi ist.
Ganz unpraktisch. Ich habe meine ganze Wohnung zugekleistert mit solchen Plexiglas-Dingern. Nein, ich habe hier tatsächlich eine Flipchart stehen, weil ich das in großer Schrift brauche.
Brauchst du ein Plexiglas-Ding?
Ja, ich brauche so eine Wand, ne?
Damit die Kamera von der Gegenseite dich filmen kann, wie du dran schreibst.
Genau. Ja, also ne, man soll ja immer Ziele haben im Leben. Jetzt im Moment gebe ich euch mal ein paar Stichworte, die hoffentlich wieder auftauchen, weil das ein sehr komplexer Fall heute wieder wird und der sehr, sehr, sehr intensiv zu recherchieren war, weil es dazu gar nicht mal so viel gab. Und mit Georg.
Das war aber beim letzten auch schon, ne? Ich habe mal so ein bisschen geguckt und dachte mir, wo finde ich denn Infos dazu? Du hast ja nicht so einen Fall ausgesucht, wo es 14 Seiten Wikipedia oder 20 Wikipedia-Eintrag und 9 Dokus gibt, ne?
So, und da ist nämlich auch mein Ehrgeiz geweckt, ne? Und das bei dem Fall, das war
aber
tatsächlich,
hallo,
als wir uns drüber unterhalten haben, Georg, das ursprünglich überhaupt mal zu machen. Da war das der erste Fall, den ich angefangen habe zu recherchieren, und dann
ich erinnere mich daran, dass du davon als erstes geschrieben hast, ja.
Ja.
Und ich kannte den noch nicht mal, ich hatte davon noch nie gehört.
Nee, und vielleicht habe ich ja Glück und Eddies Frau kennt den auch noch nicht zum Beispiel, ne? Und sagt, also der ist definitiv nicht auf Netflix zu finden. Das habe ich natürlich auch schon nachgeguckt, ob das vielleicht schon mal was gelaufen ist. Nein, der ist aber nicht minder spannend als andere Fälle, die man so finden kann. Und das ist vielleicht auch Ansporn für uns, immer wieder zu gucken, wo können wir denn mal wieder einen neuen Punkt setzen? So True Crime Profis werden den Fall sicherlich kennen.
Bevor ich das vergesse, ne, wenn wir über sowas wie Feedback reden, eine Art von Feedback, die ich immer klasse finde, sind Vorschläge für Fälle.
Ja.
Also ich finde konstruktives Feedback immer klasse, im Gegensatz zu das und das fand ich doof. Aber Fallvorschläge finde ich immer irgendwie hervorragend, weil man sich dann überlegen kann, hey, vielleicht kennen wir den selber noch nicht, den Fall.
Ja.
Oder aber, wenn 20 Leute danach fragen, vielleicht machen wir es dann doch mal. Gerade bei den bekannteren Dingen, ne?
Ja, und bei mir ist oft so, es muss mich immer ein bisschen so triggern. Wenn ich mehr wissen will über was, dann recherchiert sich's leichter. Und in diesem Fall, dieses Mal, steigen wir auch wieder ein mit dem Ort, in dem das geschieht, um euch in die Szene zu bringen und in die Szene zu setzen. Wo bewegen wir uns denn heute für unseren Fall, zu dem ich solche Stichworte aufgeschrieben habe auf der Mindmap wie Familie, Vater, Mutter, Hoden, Kirche, Erziehung.
Hoden. Familie, Vater, Mutter,
Jugend, Hoden. Kultur. Da ist viel, viel geboten. Und wir bewegen uns heute, wenn ihr aus dem Fenster schaut, Jochen hat es eben schon gesagt, draußen liegt momentan Schnee. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ist es hier wirklich eine traumhafte Kulisse in einem Berliner Innenhof mit Hochschnee und einer Sonne, die da reinscheint. Und passend zum Wetter sind wir heute in Südtirol.
Oh, ich liebe Südtirol. Wo denn? Bozen?
Ja, wir sind in Südtirol, in Bozen.
Oh, und es ist eine schöne Stadt.
Super, Jochen, dass du das kennst.
Ich kenne auch Bozen. Ja. Meine Familie hatte früher ein Häuschen in Pocky, das ist ganz in der Nähe von Bozen, 20 Minuten entfernt. Mhm. Da waren wir ich war früher als Kind ganz viel in Bozen.
Ich habe immer gedacht, das wäre so eine Luxusgegend. Ist das nicht so oder ist es doch so und ihr seid einfach nur alle reich?
Das ist jetzt nicht St. Moritz. Das ist ein ganz gemütliches Tiroler Dörfchen mit einer wunderschönen Innenstadt. Da kann man gut einkaufen, da gibt es Geschäfte. Es ist sehr klein, aber wunderschön. Ringsrum die Berge. Wer noch nie in Bozen war, es ist wirklich schön. Ja.
Oder? Ja, jetzt Eddie und Jochen, jetzt kennt ihr das schon und könnt das so beschreiben. Ich hätte ansonsten ein Stichwort in die Runde geworfen, so à la Klischee-Runde. Was verbindet ihr mit Südtirol? Was sind die ersten Stichworte, die euch
Stichwort,
einfallen?
Versteht ihr? Stichwort.
Was wir mit Südtirol verbinden?
Mhm. Also so deutschsprachig, glaube ich, oder? Mhm.
Die Tiroler Hut. Corona, ja. Im Moment Corona. Berge.
Mhm. Skigebiet. Wie heißt das hier? Der Brenner, ist das nicht auch da? Der Brenner?
Mhm. Ja.
Oh, da muss ich an das Lied von der Nationalmannschaft denken. Wir sind schon überm Brenner und wir brennen schon darauf.
Richtig.
Was verbindet man noch mit Bozen? Also ja, so ein großer Platz, so kleine Cafés, wo du ein Espresso trinken kannst, kleine Boutiquen. Ich weiß nicht, worauf willst du hinaus, Alice?
Blumen. Ich verbinde Bozen mit Blumen auch irgendwie. Im Sommer ist es sehr schön blumig.
Ja, und die Kulisse, die Georg irgendwie schon beschrieben hat, so der Beginn von einem Stephen King-Roman, alles ist so wunderschön. Mhm. So geht es hier eigentlich auch erstmal los mit unserem eher touristischen Blick auf Bozen. Die Menschen, die in Bozen leben, haben natürlich einen anderen Blick auf ihre Stadt. Die finden die sicherlich auch sehr schön, aber Südtirol ist besonders politisch und in seiner Entwicklung eine ganz besondere Gegend. Ich mache mal so einen ganz kleinen Ausflug, das ist für uns nochmal spannend zu wissen, für den Fall heute, was ist da eigentlich politisch so los gewesen und wer wohnt denn da in diesem Bozen? Also könnt ihr jetzt im Mittelalter anfangen, das mache ich nicht. Die Bozen war immer schon eine sehr verkehrsgünstige Lage und von Handel geprägt, einfach aufgrund dieser Durchgangsposition, die Bozen hat, verkehrsmäßig günstig gelegen und wurde deshalb immer schon als Handelsroute sozusagen gekreuzt. Was für Bozen besonders wichtig ist in seiner Entwicklung, es ist eine sehr eher kleine Stadt. Südtirol insgesamt hat ja auch nur so 250.000 Einwohner. Bozen ist die größte und Landeshauptstadt von Südtirol mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Das war aber nicht immer so. Das ist nämlich erst so, seit Benito Mussolini, der Faschistenführer, in der Zeit von 1922 bis 1943, als Italien diktatorisch regiert war, den Marsch auf Bozen organisiert hat, der sich gegen die dort ansässige deutsche Volksgruppe richtete. Und in der Zeit des Faschismus, also um diese Zeit 22, 23, 25, wurden viele Italiener aus den südlichen Regionen nach Bozen umgesiedelt, während zahlreiche deutschsprachige Bozener zwischen Auswanderung und rücksichtsloser Vertreibung raus mussten. So dass sich in dieser Zeit nicht nur die Einwohnerzahl dramatisch schlagartig anhob, von damals ungefähr 20.000 Einwohnern bis hoch zu jetzt dann 100.000 Einwohnern, sondern die Bevölkerungsmehrheit war dann italienischsprachig und die Einwohnerzahl wuchs sprunghaft an. Dort wurden Siedlungen errichtet, die werden heute auch eine Rolle spielen, damals in so einem ländlichen Stil, die sogenannten Semirurali hießen die, so halbländliche Siedlungen, die nach den Vorgaben des faschistischen Ruralismus häufig auch über kleine Gärten verfügten. Und wenn wir uns heute in ein Wohnhaus begeben oder mehrere Wohnhäuser in unserer Geschichte, dann sind das häufig diese ja, die sehen so ein bisschen aus, kennt ihr so die Westplatten, die so nach dem Krieg gebaut wurden, so die Plattenbauten in Westdeutschland, so meist vierstöckig.
Ostdeutschland kenne ich, aber Westen nicht.
Ja, ne, also der ostdeutsche Plattenbau ist ja hier in Berlin, das sind oft die ganz, ganz hohen Häuser. Die sogenannte Westplatte, die bei uns so nach dem Krieg im Aufbauprogramm aufgebaut wurden, vor allen Dingen in die Bombenlücken, die sind meist so vierstöckige, fünfstöckige Plattenbauten mit so Innenhöfen angelegt. Und so ähnlich sehen diese Häuser auch aus.
Also nicht so schön.
Nicht so schön, aber wenn sowas in Bozen steht, scheint natürlich eine andere Sonne drauf und die Umgebung ist eine andere. Aber es ist schon sehr, sehr zweckmäßig gebaut. Mhm. Also der Hintergrund ist, und dieses Mal wird's, ja, unser heutiger Fall spielt sich im Bozen der 80er Jahre ab, genau genommen zwischen 1985 und 1992. Und für
Holy shit, das ist genau die Zeit, wo ich da war. Ich habe Angst.
Okay. Hat das was? Wir müssen ja gucken, ob dir nichts passiert
ist. Langsam wird's unheimlich, Eddie.
Ja, aber wirklich, wusstet ihr, dass Bozen auch sehr bekannt ist für die Fluten immer?
Nee.
Also für die, da gibt es an den Häusern gibt es so richtige Markierungen, wie hoch der Wasserstand war. Und teilweise geht der wirklich an den Häusern, also mehrere Meter hoch, weil irgendwie das in so einer Talsohle ist und Bozen häufig überflutet war.
Da geht ein
das
Fluss
nur als
durch die Stadt.
Ne? Random Fact, ja. Mhm.
Ja, also autonome Provinz ist Bozen tatsächlich erst seit den 60er Jahren. Wir müssen uns immer mal wieder vor Augen führen, dass zu der Zeit, wo wir hier sind, das Leben zwischen den Sprach- und den Volksgruppen immer noch nicht problemlos ist, manchmal spannungsgeladen. Und um ein bisschen mehr zu erfahren über diese Zeit, habe ich dieses Mal das ist jetzt unser neuer im Hintergrund mitarbeitender Korrespondent. Wir haben einen italienischen Korrespondenten ab jetzt, der genau zu der Zeit dort gelebt hat. Und
nice.
Ja, den habe ich interviewt dazu. Der hat mir einiges auch über Bozen erzählt und da werden wir sicherlich auch immer noch mal drauf zurückkommen, was der denn so sagt, wie das so ist, gewesen ist in den 80er Jahren. Und der hat tatsächlich auch noch in der Nachbarschaft unseres Täters gewohnt und war da sehr, sehr erfreut, mir einiges an Informationen geben zu dürfen.
Darf ich was sagen, Alice, dazu? Zu dieser Diskrepanz zwischen dem italienischsprachigen Teil und den Deutschen. Da sind ja eigentlich viel mehr Italiener.
Ja.
Und die Südtiroler wollen ja eigentlich nicht zu Italien gehören. Das finden wir ganz, ganz furchtbar. Die möchten auch gar keine Steuern nach Rom abführen und die haben damit eigentlich gar nichts zu tun oder wollen es nicht, sind aber faktisch Italiener. Also, und das merkt man ganz gut, wenn man Bozen hochfährt in so ein Skigebiet, das ist Obereggen und da gibt es dann praktisch die Seite, wo nur die Deutschsprachigen und die Tiroler Skifahren und auf der anderen Seite, auch in den Gaststätten, sprechen die alle Deutsch und wenn du einen Berg weiterfährst in den italienischen Bereich, ja, da wird nur noch Italienisch gesprochen.
Ja.
Also eine andere Piste links abbiegen, ist komplett Italienisch beherrscht und vorher warst du praktisch nur noch im deutschsprachigen Raum. Das ist ganz komisch da.
Ja, und das beruht unter anderem auf der Tatsache, dass natürlich in Bozen, wenn ihr diese Umsiedlungspolitik verfolgt, die es da gab, es gibt für die Leute gar keine so kompakten Kulturwurzeln. Also die Italiener, die dort angesiedelt waren, sind dann in zweiter Generation da. Unser Korrespondent Massimo, den wir hier in Berlin immer Max nennen, wenn ich zwischen Max und Massimo pendle, ich habe den gefragt, ich darf seinen Namen sagen, der sagt, also wir können uns das in den 80ern eigentlich, er formulierte das so ein bisschen wie Apartheid vorstellen. Also es war eine ganz strenge Trennung, so nicht nur der Skipisten, sondern auch der Schulen und der Sprache und vor allen Dingen auch der Nachbarschaften. Also diese Häuser, in denen wir uns heute bewegen, sind dann italienische Siedlungen und dann gab es eben auch die deutschen Siedlungen und das war in den 80ern noch sehr, sehr streng getrennt. Dazu kam, was Massimo berichtet, in diesem Bozen der 80er Jahre eine besondere Stimmung herrschte, besonders für junge Menschen. Und unser heutiger Täter, der wird 1966 geboren, übrigens in dem gleichen Jahr wie unser italienischer Korrespondent.
Sehr jung verglichen damit, wie lang die Taten her sind, ne?
Ja, ja. Und der ist in den 80ern eben auch ein Jugendlicher. Und was Jugendliche so zwischen 16 und 18 und 20 und 25 machen, unterscheidet sich in Bozen sicherlich sehr, sehr stark zu dieser Zeit von dem, wie wir so in, sage ich jetzt mal, unseren Wohnorten in Deutschland unsere 80er verbracht haben. Wie habt ihr so eure 80er Jahre verbracht? Also so Jugendhochzeit bis, sage ich jetzt mal, in die Anfang 90er Jahre?
Ja, C64
spielen. So, genau. Nintendo spielen, C64, beim Kumpel zocken, ich hatte keinen. Ich bin ja Jahrgang 78, also wesentlich jünger als ihr. Und insofern habe ich, da war ich noch nicht jugendlich, aber ich habe trotzdem sehr lebhafte Erinnerungen an die 80er. Formel 1 gucken war damals eines der Highlights. Also Formel 1 nicht das Rennen, sondern die Musiksendung. Wie hieß denn mal der Moderator?
Peter Illmann.
War das Peter Illmann? Ja.
Und dann kam noch einer.
Steffi Tücking war vorher, dann Peter Illmann, glaube
ich. Ingolf Lück hat es auch mal moderiert, oder?
Ingolf Lück hat das auch immer, das stimmt.
Ja, also auf jeden Fall, daran erinnere ich mich noch. Dann gab es auch mal diese Musiksendung mit dem Affen, der sprechen konnte. Wie ist die noch?
Ronnys Popshow.
Ronnys Popshow, oh, das habe ich geliebt als Kind, ey. Ja. Einfach der also nur wegen dem sprechenden Affen natürlich. Ja, good times.
Das ist lustig, dieser sprechende Affe, ne? Der kennt jeder. Echt.
Ja, und wenn ich mich so an meine Zeit erinnere in den 80er Jahren, war vor allen Dingen Jugendkultur ein Thema, ne? Also rausgehen, mit Leuten sein, die das Gleiche machen wollen oder das Gleiche denken. In Westdeutschland, sage ich jetzt mal, hatten wir verschiedene Jugendkulturen, die sich da anboten. Also die Gamer-Szene gab es ja damals auch schon, die Skater-Szene, die Punkrock-Szene. Dann gab es irgendwie relativ klar Möglichkeiten auch, wo man hingehen konnte. Und ich kann mich gut daran erinnern in der Zeit, dass ich überall gerne war, aber nicht zu Hause. Gehörte jetzt nicht so zu denen, die viel zu Hause Zeit verbracht haben, sondern ich habe viel mit Leuten unternommen und war vor allen Dingen stark daran interessiert, Dinge ohne Erwachsene zu tun, ne? Also ohne Erwachsene Kontrolle zu haben. Im Bozen der 80er Jahre war das ein kleines bisschen anders. Also unser Korrespondent spricht da von einer für Jugendlichen, eigentlich in dem Alter, er spricht von einer kulturellen Wüste. Es gab nichts für junge Menschen, es war nichts los. Es gab keine Clubs, es gab keine Konzerte, auf die die gehen konnten, berichtet er. Und eigentlich, sagt er, Bozen in der Zeit war für Jugendliche, aber auch so für die Leute, die dort wohnten, eine sehr düstere Stadt. Ab 22 Uhr war alles zu. Es gab wenig Möglichkeiten, als Jugendlicher unterwegs zu sein, was zu unternehmen. Und es war sehr, sehr, sehr konservativ und engstirnig. Und er beschreibt das so, dass er sagt, also dieser Mangel an kulturellen Angeboten lag eben auch daran, dass erst 1 bis 2 Generationen dort waren. 15% der italienischen Einwohner Bozens kamen aus dem Süden, 30% aus Venetien. Er hat diese Trennung der Sprachgruppen auch als extrem anstrengend beschrieben. Die einzigen Angebote, die es so gab für Jugendliche in der Zeit, waren organisiert durch die katholische Kirche und demzufolge auch nicht besonders beliebt. Das stellen wir uns jetzt vielleicht nicht so vor, wie wir kirchliche Jugendarbeit in den 80ern bei uns kennengelernt haben. Nämlich, weiß ich nicht, was man da so gemacht hat, CVJM-Reisen oder Jugendzentren. Also was gab es in Bozen nicht. Es gab eine, was angeboten wurde für die Jugendlichen dort, war nicht besonders beliebt bei den Jugendlichen. Was aber parallel passierte in Bozen in den 80ern, war ein absoluter Anstieg von Alkohol und Drogen. Es gab damals gleich auf der Liste nach einer Provinz in Triest die höchste Alkoholikerrate in Bozen. Und viel, viel, viel Drogen wurden konsumiert, weil die auch dort eingeführt wurden. Vor allen Dingen Heroin hatte einen absoluten Boom in Bozen in dieser Zeit. Unser Täter ist Jahrgang 1966, wird genau in diesem Zeitraum aktiv. Und meine Quellen heute fand ich besonders interessant, nicht nur weil ich einen Zeitzeugen befragen konnte, der dort gelebt hat, sondern auch weil ich gleich zu Anfang versucht habe rauszubekommen, wo kriege ich denn Infos her über diesen Menschen, über den wir heute reden. Ein Journalist hat ein Buch über ihn geschrieben, hat mehrere Bücher über mehrere Mörder geschrieben im Südtiroler Raum. Das ist Arthur Oberhofer und den habe ich angeschrieben und ihn gefragt, ob er mir das Buch schicken kann. Das ist im Handel nicht mehr erhältlich gewesen über genau diesen Fall. Und er war so nett, in der ersten Pandemiephase noch im März damals mir, trotz sicherlich größerer Schwierigkeiten, die sie dort gerade in Bozen hatten, mir sein Buch zuzuschicken. Das habe ich bearbeitet. War
schon so lange hier?
Ja, das war im März. Und die italienische Presse habe ich versucht zu studieren, was ein bisschen schwierig ist, wenn man kein Italienisch spricht. Da immer zu gucken, welche deutschen Übersetzungen kann ich da kriegen oder kann ich den Max nochmal fragen. Und dann gibt es nochmal einen relativ ausführlichen Artikel in der Serie Stern Crime vom Oktober 2020. Der ist von Dirk van Fersendahl, der in diesem Bereich für Stern Crime nochmal geforscht hat. Also wir gucken mal, was los ist mit dem Mann, um den es heute gehen wird. Und ich werde euch im Laufe der Geschichte mal ein Bild von ihm schicken und bin gespannt, ob ihr sofort auch eine Erinnerung an jemand anderes habt, wenn ihr das Bild von ihm seht. Zunächst mal wird er 1966 geboren in Bozen als zweites Kind seiner Eltern. Seine Eltern sind sein Vater Renato, der ist Gemeindeangestellter bei den städtischen Gaswerken und 1922 geboren, also auch schon nicht mehr so ein ganz junger Vater. Und seine Mutter Maria Giovanna, die ist geboren 1933, also 10 Jahre jünger als der Vater, und sie ist Hausfrau. 1980 wird der Vater bereits pensioniert, da war unser Täter gerade mal 14 Jahre alt. Mit anderen Worten, ab dem Zeitpunkt war der Vater zu Hause den ganzen Tag. Die Familie lebt auf 60 Quadratmetern in eben einem solchen Plattenbau, vierstöckig, im ersten Stock eines Mietshaus in einem italienischen Viertel. Heute heißt es Maria Heimweg, damals hieß es Via Visitazione Nummer 72. Dort wohnt die Familie. Wenn wir uns so überlegen, 4 Leute auf 60 Quadratmetern ist vielleicht auch was, wo wir sagen, da haben wir vielleicht auch schon anders gewohnt, relativ beengte Wohnverhältnisse also in einem eigentlich sehr dünn besiedelten Gebiet. Also dort dieses Bozen hat nicht so viele Einwohner und dennoch spricht Max, mit dem ich gesprochen habe, darüber, dass die Menschen, die in der Zeit dort gewohnt haben und vor allen Dingen die Jugendlichen, tatsächlich isoliert waren von außen. Also es gab wenig Möglichkeiten, sich zu treffen. Und vieles spielte sich im häuslichen Bereich oder eben auch in der Schule ab, unter einer sehr rigiden religiösen Erziehung. Übrigens auch in der Schule, und da habe ich mit ihm auch noch mal drüber gesprochen, das hat er selber auch erlebt, da war es gang und gäbe auch in der Schule, dass geschlagen wurde und die Kinder und Jugendlichen nicht besonders zartfühlend behandelt wurden.
Das gab es zum Glück bei uns nicht.
Nee, das gab es bei uns tatsächlich auch nicht. Dort allerdings war es gang und gäbe, und da sind Erziehungsmethoden eher noch am Start, wo wir sagen würden, das wäre gefühlt bei uns vielleicht eher so Jahrhundertwende gewesen. Mhm. Dadurch, dass das viel auch extern erzogen wurde, also es gab auch häufig Kinder, die dann über Tag in solchen kirchlichen Betreuungen waren, muss auch viel vorgefallen sein. Also da sagte Max auch, da war eine Menge los, was für Kinder sicherlich nicht besonders schön war. Mit einem hohen moralischen Anspruch, auch mit einer hohen Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, parallel bricht da in Bozen, was übrigens schon relativ reich war über Tourismus und immer über Handel und viele kleine Geschäfte, und die haben wirklich viel, eigentlich relativ viel Geld gehabt, aber eben keine Angebote für junge Zielgruppen, sage ich mal. Das steht natürlich in einem krassen Gegensatz, wenn da die Heroinwelle durchbricht, zu dem, was da an moralischem Unterbau vorausgesetzt wird für Kinder und Jugendliche.
Das ist eigentlich faszinierend, weil wenn du da reingehst als Tourist oder so, dann fällt dir das gar nicht auf, aber scheinbar, wenn du da lebst, ja, ist es ein ganz anderes Bild dieser Stadt.
Ja. Das fand, na
gut,
ich
aber das hast du doch extrem häufig, oder?
Ja, ja.
Denk an Brasilien und die Weltmeisterschaft, wie die nach außen war, und dann hörst du oder liest du halt immer wieder, welche Mordraten irgendwie Brasilien hat, die schlimmer sind als die schlimmsten Zeiten von Chicago oder so, ne? Aber nach außen halt irgendwie das Image von Sonne, Samba und Co.
Ja. Ich denke, wenn man irgendwo wohnt, wo es gar nicht mal so schlecht ist, so für Touristen, ist es für einen selber vielleicht auch gar nicht so interessant. Also ich komme ursprünglich aus dem Ostwestfälischen, da sagen Leute, die dahin in Urlaub fahren, auch, boah, ist das schön hier, und ne, hier kann man so schön Rad fahren oder Urlaub machen und nett. Und jemand, der da wohnt, sagt immer nur, aha, ah ja, ne, es ist so. Man wohnt da halt.
Also nichts gegen deine Heimat, aber jetzt dachte ich auch so Ostwestfalen, Tourismusgebiet, oh, okay.
Ja, zumindest, da wird viel Fahrrad gefahren, da fahren jetzt, glaube ich, nicht so Leute hin, die sagen, boah, jetzt muss ich kulturell mal was erleben.
Entner-Tourismus mit so Nordic Walking und so.
Ja, ja, genau. Also so links, Gegend, rechts, Landschaft und nach vorne hin viel Platz.
Ja, genau.
Ne? So. So ist bei uns.
Geht gleich weiter. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Unterbrechung, um euch unseren Partner für diese Folge vorzustellen.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Das ist die Clark Versicherungs-App, dein digitaler Versicherungspartner. Ich mache es ganz persönlich so, während Corona hatte ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, Homeoffice, klar. Dann habe ich mir mal so Akten vorgenommen, mal so geguckt, was da drin ist. Na klar, Versicherung. Und habe ich gedacht, komm, jetzt bringst du mal so dein Leben auf Vordermann, sortierst mal alles. Da bin ich tatsächlich fast umgefallen, wie viel Versicherung man hat, von denen man gar nicht weiß, dass man sie hat. Und es kommen ja ständig neue dazu. Hundeversicherung bei mir persönlich. Wir haben jetzt einen Pudel. Das sind so Kleinigkeiten. Dann haben wir, eine Fahrradversicherung. Und so weiter. Und irgendwann verliert man natürlich den Überblick bei den ganzen Versicherungen. Aber das muss ja nicht sein. Ihr könnt auch ein bisschen Ordnung in euren Versicherungsleben bringen, so wie ich es gerade mache, mit der Clark Versicherungs-App. Das ist dein digitaler Versicherungsmanager. Da hast du alles auf einen Blick, gut sortiert, gut strukturiert und übersichtlich. Das bringt Ordnung in dein Versicherungschaos und macht Versicherung wirklich einfach, einfach digital mit deinem Smartphone managen. Kein Papierkram. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Außerdem hältst du wertvolle Tipps bei der Clark-App, wie du deine Versicherungssituation sogar möglicherweise verbessern kannst. Das ist ja auch immer gut. Versicherungen ändern sich ja mal. Vielleicht hast du auch eine Versicherung, die du abgeschlossen hast, wo du überhaupt gar keinen Plan hast, warum du die abgeschlossen hast. Vielleicht sind die Konditionen einfach schlecht gewesen. Die Clark-App checkt das Ganze. Ihr ladet die dort hoch. Es ist kein Abschluss einer Versicherung. Die schauen sich das Ganze an und sagen, ah, hier ist Optimierungsbedarf. Und möglicherweise kannst du sogar noch mit einem Tarifwechsel Geld sparen. Alles kostenlos und ganz wichtig, unabhängig von einzelnen Anbietern. Also da wird nicht irgendeine Versicherung bevorzugt oder so. Und was ich ganz gut finde, irgendwann will man natürlich auch mal mit einem Versicherungsexperten sprechen, wenn man Fragen hat. Und man hat natürlich viele Fragen. Da greift man einfach zum Telefonhörer, man kann eine Mail schicken oder per Chat stehen die zur Verfügung und das Ganze ohne Wartezeit. Ihr profitiert vom Verbrechen ohne Namen, denn mit dem Gutscheincode VORN, also VORN, könnt ihr bei clark.de einen 30-Euro Amazon-Gutschein bekommen. Wie das Ganze geht, erfahrt ihr bei uns in den Shownotes ganz kurz. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch oder sogar zwei, dann bekommt ihr 30, für eine bekommt ihr 15. Alle Details nochmal in den Shownotes, wie gesagt, clark.de und der Code ist VORN. Viel Spaß.
Wir bleiben noch mal bei unserem heutigen Täter. Der lebt also in diesem wunderschönen Bozen, ist aber überhaupt keiner, der sich nach außen orientiert, denn er hat große Probleme schon als Kind. Und das kommt uns ja jetzt nicht das erste Mal unter in unserem Podcast, dass ein Kind gibt, das später ein Täter wird, das irgendwie schlecht zurechtkommt. Es lebt also dieses Kind ab dem 14. Lebensjahr mit dem pensionierten Vater und der Mutter, der Hausfrau, zusammen auf 60 Quadratmetern in diesem Haus, in diesem Mietshaus. Und dennoch können auch später nur relativ wenige Nachbarn was sagen über diese Leute. Die werden befragt aus vielerlei Gründen. Warum wird dann wieder wahrscheinlich auch Jochen mitschreiben, denn es wird ein paar Morde geben. Später sagt der Bruder, der Junge, um den es heute geht, der spätere Mann, der hätte immer Angst vor dem Vater gehabt. Der hätte aber immer nur so rumgebrüllt und wäre so massiv gewesen wie diese Hunde, die immer bellen, aber nie beißen. Also wir stellen uns vor einen eher dominanten Vater. Der Junge, um den es heute geht, der spätere Mann, war ein zurückgezogenes, ein sehr schüchternes Kind. Und es kamen ein paar äußerliche, körperliche Merkmale dazu, die es dem Kind nicht leicht machten, sich nach außen zu bewegen. Zusätzlich zu der von eben schon gegebenen Isolation zu Hause und Schule. Der war übergewichtig, der war schlecht in der Schule. So war seine Schulzeit geprägt durch Kränkungen, durch Hänseleien. Der war ein Eigenbrötler und der war ein Außenseiter.
Ich glaube, so übergewichtig in der Schule sein ist auch für die meisten Kinder echt eine Höchststrafe. Ne? Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, ich war so ekelhaft. Das war so gemein, wie wir die dicken Kinder gehänselt haben. Im Nachhinein denke ich so, oh Gott, was für ein Schwein du warst früher.
Ja. Was für ein Twist, dass du nicht das dicke Kind bist.
Ja, Hammer, ne?
Aber ich glaube, heute ist das aber auch viel häufiger, ne, dass die Kinder übergewichtig sind, oder?
Ja, das hat auf jeden Fall zugenommen.
Bald werden nur noch die Schlanken gehänselt.
Ich will damit sagen, also wenn heute die halbe Klasse dick ist, ist das was anderes, als wenn du früher das einzige bummelige Kind warst, ne?
Ich bin mir da aber echt nicht sicher, ob das so ist. Wir leben ja eher so in ja, cool, USA ist da vielleicht nur.
Also massiv, ne? Also dass es ein massiver Unterschied ist.
Ich habe das Gefühl, wenn ich so auf dem Kinderspielplatz bin, dass alle irgendwie so drahtig sind und lang und dünn und irgendwie so, weil die halt alle, die Eltern mittlerweile alle fitnessbegeistert sind.
Ja, aber
sind
da hast du ja schon Survivorship und alles Bias auf dem Kinderspielplatz. Also bei den Kindern, die viel draußen und viel unterwegs sind, da sieht es vielleicht anders aus als bei denen, die eben zu Hause sitzen und Fett ansetzen.
Die Dicken dürfen
nicht aber auch in der Klasse, in der Klasse sehe ich auch nicht so viel Dicke bei uns, aber ja, das muss nichts heißen.
Rausgemobbt.
Ja.
Na, dem ging es jedenfalls damals wohl in der Schule nicht gut damit. Dann kam dazu, dass der, seit der 4 Jahre alt war, schwer gestottert hat. Also da blieb jetzt nicht so viel, der hat nicht so viel ausgelassen an Sachen, die auffielen, um ihn dann wirklich auch zum Stein des Spottes zu machen. Dann kamen bei ihm Hautkrankheiten dazu. die sichtbar waren, schwere Schuppenflechte an den Händen und an den Füßen. Und so schaffte er seine damals sogenannte Mittelschule nur mit großer Mühe. Der hellste war ja auch nicht. So, und
tja, die fürchterlichste Kombo, oder?
Ja, ja.
Also dann nicht der hellste, übergewichtig, ja, und irgendwie dann ne, Schuppen, weiß der Teufel was.
Ja, und da hat er sich halt eben lieber unsichtbar gemacht. Diese Verhäuslichung war, so sagte Max mir auch nochmal in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, das war überhaupt nicht außergewöhnlich, dass die Jugendlichen viel Zeit zu Hause verbracht haben, weil es einfach nichts gab in Bozen für Jugendliche. Also dieses Zuhause sein und dort irgendwie sein oder dann eben bei Freunden zu Hause sein, mal, das war schon eher üblich, das im Familienkreis zu halten. Da hat er sich auch besonders sicher und wohl gefühlt, weil er eine sehr, sehr, auch sehr behütende Mutter hatte, die sehr, sehr an ihm gehangen hat. Später ist sein Bruder, sein älterer, der ist dann ausgezogen, also war er dann alleine mit Mutter und Vater. Das beschreibt er später als seine schönste Zeit. Nach der Mittelschule geht er zum Wehrdienst und fällt auch dort auf, weil er an Somnambulismus leidet. Seine Kameraden berichten später, er sei im Schlaf über den Kasernenhof gelaufen und sei wohl auch dort sehr auffällig gewesen. Dann beginnt er eine Lehre als Elektriker. Nicht Fachbereich, was war dein Elektriker-Fachbereich nochmal,
Jochen? Energie-Elektroniker-Fachbereich Betriebstechnik.
Das weiß ich nicht, ob der das gemacht hat. Er hat es jedenfalls 2 Jahre gemacht, hat es aber abgebrochen. Und hat dann umgesattelt auf Maschinenschlosser. Da wird er auch wieder gehänselt. Er wechselt die Arbeitsplätze. Er eckt an. Er bleibt irgendwie nirgendwo lange und nirgends ist es so gut wie zu Hause. Zu Hause ist jetzt sein Bruder ausgezogen. Marco schläft, also Marco heißt er, unser Täter übrigens, schläft im Wohnzimmer. Hat schon früh in seiner Kindheit eine Leidenschaft für Messer und sammelt die im Schrank. Irgendwann findet sein Vater, als er noch kleiner ist, so ein Messerlager und rastet komplett aus, nimmt ihm diese Messer alle ab, verbietet ihm das, die zu besitzen. Auch über all diese Erwachsenwerdungen bleibt er weiterhin zu Hause bis in seine späten 20er Jahre, umsorgt von seiner Mutter, die er sehr verehrt. Das geht also bis hin zu, dass er gar nicht alleine in den Urlaub fahren kann, auch später mit Mitte 20 nicht. Da wird er seinen ersten Urlaub alleine machen. Da sind die Eltern tief besorgt und organisieren ihm auch diesen Urlaub von A bis Z. Also das ist ungefähr der, mit dem wir es heute über die Morde hinweg zu tun haben.
Merkt ihr schon, was mit uns passiert, liebe Leute? Wir haben jetzt schon so ein Mitleid mit diesem kleinen, armen Kerl, der gleich brutalste Morde durchführen wird. Ich habe schon jetzt schlechtes Gewissen. Das Mitleid, was ich mit ihm habe. Ja, weil der sich zum Monster entwickelt jetzt.
Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr.
Der ist gleich ein Monster, zerfleischt alle, tötet viele mit dem Messer wahrscheinlich. Und wir haben Mitleid erstmal bis jetzt.
Ja. Okay. So geht das ja irgendwie immer los, ne?
Ja. Aber das schließt sich ja nicht aus.
Ja, ich weiß.
Also aus meiner Sicht zumindest.
Ja.
Also im Gegenteil, das ist irgendwie, für mich ist das immer so, also das ist ja an jedem Ende irgendwie tragisch. Es ist ja nicht so, als ob man sich denken würde, wäre ja super cool, wenn es ihm nicht in seiner Kindheit und Jugend schlecht gegangen wäre, wenn er dann Leute umbringt oder so. Sondern es macht es halt irgendwie so doppelt und dreifach irgendwie tragisch, wenn du dir denkst, irgendwie, das Leben der einen Person war scheiße und sie sorgt dafür, dass das Leben von weiteren Personen entweder endet oder halt auch scheiße ist. Und so ist es halt oft, ne?
Ja. Und auch hier, wir hatten das ja auch in dem John Lennon-Fall schon, als wir so viele verschiedene Einflussfaktoren angeguckt haben, von religiösem Fanatismus über Literatur, die irgendwie eine psychische Labilität, komisches Verhältnis zu Eltern oder komische kindliche Situationen irgendwie scheint das ein, eine Regelmäßigkeit da zu geben. Liegt natürlich auch daran, dass im Nachgang die Leute immer versuchen, sich zu erklären, was war denn da los, ne? Und auch das wird heute wieder so sein. Wir sind nun also mitten in der Szene in Bozen. Im Januar 1945. Massimo hat uns berichtet, wie es da war in der Zeit. Und jetzt ist der 3. Januar 1985 und die 15-jährige Marcella Casagrande wird gefunden in der Via Visitatione Nummer 20.
Ganz kurzer Einschub noch von mir, weil mich das Thema gerade interessiert hat und ich mal ein bisschen nach Zahlen geschaut habe. Wir werden dicker, also Deutschland, nicht nur die USA, wird dicker. Aber Etienne, du hast trotzdem nicht ganz Unrecht, weil ich nämlich gerade auf die Schnelle was gefunden habe, wo es hieß, dass zwar im Mittel die Deutschen quasi immer dicker werden, aber dass das bei Kindern nicht notwendigerweise der Fall ist. Also dass es da eine rückläufige Tendenz gibt. Aber es ist vermutlich so eine Sache, die sich immer sehr, sehr schnell ändern kann, ne? Aber es würde halt dafür sprechen, dass die Eltern tatsächlich so ein bisschen mehr auf ihre Kinder achten, aber in anderen Altersgruppen sich möglicherweise die Entwicklung irgendwie negativ abzeichnen. Ein bisschen davon werden wir vermutlich sogar wegen Corona in Zukunft sehen, ne? Wenn die Leute sich halt über ein Jahr lang kaum bewegt haben, ne? Und kaum nach draußen gekommen sind. So.
Also ja, das ist auch ein gutes Stichwort, finde ich, Georg, weil wenn du nach außen nicht viel Möglichkeiten hast, ne, welche Bastionen bleiben dir dann? Also ein gutes Essen,
das Internet,
Krimiserie, ne, das Internet, schön viel sitzen, schön viel liegen. Es ist der 3. Januar 85, das ist der erste Schultag nach den Weihnachtsferien in diesem Jahr. Die 15-jährige Marcella Casagrande wird in der Wohnung ihrer Mutter gefunden, und zwar erstochen, abends um kurz vor 4:30. Da kommt die Mutter von der Arbeit nach Hause zurück. Ihre Tochter hat den Nachmittag wie immer vorher bei der Großmutter beim Essen verbracht. Die kocht häufig für ihre Enkelin. Marcella ist ein Scheidungskind, lebt bei ihrer Mutter und dem neuen Lebensgefährten. Die Mutter ist im 6. Monat schwanger mit dem 2. Kind und ist Kindergärtnerin. Und die kommt 4:30 von der Arbeit nach Hause, macht die Wohnung auf, betritt die Wohnung und findet ihre Tochter rücklings in einer Blutlache.
Wie alt ist die Tochter?
15 Jahre alt.
15.
Sie ist 15 und natürlich, klar ist diese Mutter in einem totalen Schockzustand. Alles, was wir jetzt übrigens erfahren über diese Familie und über diese Tochter, wird später in der Südtiroler und in der italienischen Presse ausgeschlachtet bis hin zur Unerträglichkeit für diese Familien. Deshalb werde ich das an dieser Stelle nicht so ausführlich tun, sondern nur beschreiben, was dann passiert. Natürlich wird sofort die Polizei eingeschaltet und ein Gerichtsmediziner aus Trentin zählt 17 Messerstiche an der Leiche des Mädchens. 3 direkt ins Herz, 4 in die Halsschlagader, 2 durchtrennen die Kehle. Das alles mit einer...
Also alles direkt tödlich, ne?
Oh Gott. Ja. Also alles mit einer etwa 15 Zentimeter langen Klinge in sehr schneller Abfolge und mit roher und brachialer Gewalt, heißt es im Autopsiebericht. Und der berichtende Pathologe spricht davon, dass der Täter intelligent, rational und mit einem hohen Maß an Grausamkeit gehandelt haben muss. Die Spurentechniker sehen, das war kein Raubmord und Marcella wurde auch nicht vergewaltigt. Später sagt eine
Einbruchspuren? Nee.
Später sagt eine Nachbarin, sie habe einen jungen Mann gesehen, der gegen 4:45 das Haus eiligen Schrittes verlassen habe. Und habe den Kragen seiner Jacke hochgeschlagen, als er sie ihm entgegenkam und die Richtung gewechselt. Ja, jetzt wird ermittelt, was war da los? Und die Ermittler machen das einzig Logische, nämlich die gucken erstmal natürlich wie immer im Familienumfeld. Sie gehen davon aus, dass Marcella, ne, du hast es ja gerade gefragt, Georg, sind da Einbruchsspuren? Nein, sind da nicht. Sie gehen davon aus, dass das Mädchen die Tür aufgemacht hat. Also ermitteln sie im Familienumfeld und im Bekanntenkreis. Zuallererst wird ein Nachbar aus dem 6. Stock, der einen Zweitschlüssel zu der Wohnung hat, weil er manchmal da Blumen gießt. Die befragen auch den Vater von Marcella, Luciano Casagrande. Und die schlagen dem sogar vor, während dieser Verhöre auch gegen seine Ex-Frau Belastendes vorzubringen. Also da wird schon ordentlich in der Familie auch Unruhe verbreitet. Und dieser Mord an diesem Mädchen löst in Bozen, in dieser kleinen, pittoresken, sehr katholischen, sehr soliden, sehr geordneten Stadt, die wenig für Jugendliche zu bieten hat, eine totale Panik aus. Also ein 15-jähriges Mädchen wird zu Hause in seiner Wohnung ermordet. Das schlägt in Bozen sofort Wellen.
Wird es überall, glaube ich, oder?
Ja, besonders natürlich in so einem Umfeld, wo alles nochmal besonders geordnet ist und klein ist und eigentlich auch alles sehr harmonisch. Was später nochmal eine Rolle spielen wird, jetzt erstmal ist es diese 15-jährige Schülerin, die da erstochen wird. Was später nochmal eine Rolle spielen wird, ist die zu der Zeit sehr, sehr aktive Prostitutionsszene in Bozen. Und auch da wird später dieser Familie, dieses ersten Opfers, das Leben dahingehend sehr, sehr schwer gemacht. Jetzt sind die Ermittler erstmal dabei zu gucken, was ist da genau passiert. Brutalst ermordet worden. Man spricht auch hier schon von einer Art Schlachtung, einem Schlachtungsverhalten und einem Übertöten. Also wenn ihr euch vorstellt, so viele Messerstiche, das muss man erstmal machen. Ne? Das,
so viel sind da dann 19?
Das, ja, 17.
17, aber das ist nicht so extrem viel.
Ja, stich mal 17 mal letal zu, also musst du schon.
Ja, das Ding ist halt immer, also wenn wir so Filme und sowas sehen, da werden Leute, die kriegen einen Stich in den Bauch und dann sacken sie tot zusammen. Das ist ja in der Realität nicht so. Man überlebt ja noch eine ganze Weile und dementsprechend ist es für mich immer insofern nachvollziehbar, dass die Leute halt mehrfach zustechen, weil ihr Opfer sich halt noch bewegt. Es gab einen relativ bekannten Fall in Hamburg, war das glaube ich auch, wo ein Typ glaube ich direkt ins Herz einen tödlichen Stich abbekommen hat und halt noch vor seinem Angreifer geflohen ist und dann irgendwie, keine Ahnung, sich hingesetzt hat, irgendwie auf einer Bank und so weiter und so fort und dann halt gestorben ist. Der ist glaube ich bei Zeitverbrechen bei dem Podcast behandelt worden. Und von daher, ich finde das immer so ein bisschen eigentlich jetzt nicht ungewöhnlich oder andersrum formuliert halt nachvollziehbar, dass die Leute, wenn sie versuchen, jemanden zu töten und der sich noch normal bewegt, reagiert, ne, agiert, dass sie dann halt denken, oh, das hat wohl noch nicht gereicht, ne, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, dass es halt eine Weile dauert. Beim Erwürgen ist es, glaube ich, noch krasser, ne? Wie lange das irgendwie dauert. Da sind wir, glaube ich, auch von Film und Fernsehen auf eine sehr falsche Fährte geführt, dass die Leute da einmal zudrücken und 10 Sekunden später sinkt das Opfer zu Boden.
Ja, also das Entsetzen über diese Tat in ihrer Brutalität, die ist unfassbar in Bozen. Am 8. Januar wird die Marcella beerdigt und 2000 Menschen sind bei der Beerdigung. Und es gibt auch, wie sich später herausstellen soll, einen Blumenstrauß, der keinen Namen hat, also wo es nicht dran steht, von wem der ist. Und das wird auch noch eine Rolle spielen. Es wird also ermittelt, die kommen nicht weiter so richtig mit den Ermittlungen im Familienumfeld. Befragt werden übrigens auch Verwandte unseres italienischen Korrespondenten Massimo, der sich sehr deutlich an diese Zeit erinnern kann.
Kanntest du Massimo schon vorher?
Ja, also wir kannten uns schon vorher und ich bin erst auf den Fall gekommen und dann der lebt in Berlin und dann fiel mir ein, dass der doch auch mal in Bozen gewohnt hat und dann habe ich den gefragt, Und tatsächlich gab so ein Wort das andere und dann sagt er, ja, ja, ich kann mich da sehr genau dran erinnern. Er hat zum Beispiel dann in der Zeit, als die Marcella Casagrande ermordet worden war, da war Bozen in Angst. Ne? Die haben die Mädchen nicht mehr alleine zur Schule gehen lassen. Der hat seine kleine Schwester zur Schule gebracht und zurück wieder abgeholt und so. Also da war schon das Entsetzen sehr, sehr groß. Also er hat es eher so gesagt, dass weil sowieso eine eher, er beschreibt es ja als düstere Stadt, die Stadt war eigentlich in Panik. Also diese eigentlich sehr heile Welt war komplett zerstört und es kamen so ganz viel Unterweltthemen nach oben. Die italienische Presse hat sich draufgesetzt und er sagte, im Nachhinein hat die Presse und alles, was damit dann zu tun hatte, auch die Familie dieses Mädchens auf Dauer so belastet. Er sagt, die haben die Familie zerstört in der Presse. Also da muss ganz, ganz, ganz üble Stimmung gewesen sein nach diesem Mord. Zumal ja auch dann Verdächtigungen losgehen. Wer kann denn das gewesen sein, ne? Ja. Auf so engem Raum? Da werden Nachbarn misstrauisch. Dann hast du sowieso diese Trennung und diese Isolationssituation. Also ja, jetzt passiert erstmal nichts. Die ermitteln und finden nichts. Der Tatort wird natürlich gesichert. Die finden zum Beispiel auch noch ihren Fotoapparat, offenbar war da irgendwie der Fotoapparat, hat eine Rolle gespielt, aber die kommen nicht weiter. Ein halbes Jahr später, am 26. Juni 85, findet die Feuerwehr Anna Maria Cipolletti, die ist 41 Jahre alt, tot in ihrer Wohnung.
Ganz anderes Bild, ne? 41 verglichen mit 15.
Und geht jetzt allen auch so, ganz anderes Bild, ne? Und die Ermittler bringen auch das gar nicht in Zusammenhang mit dem Mord an der Marcella. Sondern die gucken das eigentlich so ganz selbstständig für sich stehend erstmal an. Der Sohn von Anna Maria Cipolletti hat sich nämlich Sorgen gemacht. Er hat versucht, seine Mutter zu erreichen und hat dann schließlich die Polizei gerufen. Die Feuerwehr geht abends dann über eine Leiter in die Wohnung. Die wohnt in der Via Brennero in Bozen, in einer kleinen Wohnung. Die Feuerwehr geht durch das geöffnete Fenster rein und sieht auf dem Bett den leblosen, nackten Körper der Maria Cipolletti. Der Brustbereich ist mit Stichwunden übersät, auf dem Kopf liegt ein Kissen. Und gibt es viele, viele, viele Stichwunden. Ich habe die Anzahl der Stichwunden jetzt hier mit 19 beziffert gefunden in einem Bericht eines Gerichtsmediziners. Der Täter hat sein Opfer von hinten angegriffen und die Ermittler finden neben einem überquellenden Aschenbecher ein ausgerolltes, aber unbenutztes Kondom. Also auch hier hatte keine Vergewaltigung stattgefunden, jedenfalls keine, die Pathologen nachweisen können.
Na gut, aber da scheint ja irgendwer irgendwas geplant zu haben, oder?
Ja, da kann man erstmal von ausgehen, dass da irgendwas in der Richtung los war. Also auch später wird das natürlich nochmal genauer angeguckt. Wer ist denn diese Anna Maria Cipolletti 41? Das war vor allen Dingen erstmal eine Lehrerin unseres Korrespondenten Max. Die war nämlich Realschullehrerin bei Ugo Fossolo. Und das war eine ganz anerkannte, wohlgelittene Lehrerin, die Italienisch unterrichtet hat 83 den Schuldienst quittiert und hat aber parallel, und das war in Bozen zu der Zeit gar nicht mal so unüblich, weil die Prostitutionsszene relativ groß war, wie sich dann herausstellte, sich prostituiert. Also hatte so Edelfreier, also eher der größeren, ne, Morgenslehrerin und abends dann in dieser kleinen Wohnung Freier empfangen, aber auf einem eher finanziell höheren Niveau. Jetzt sind wir ja in den Mitte der 80er und Heroin-Szene habe ich euch schon beschrieben. Das griff vor allen Dingen bei den Jugendlichen um sich, die natürlich auch das Geld brauchten für das Heroin, was natürlich ordentlich Geld kostet. Und dadurch gab es in Bozen auch eine große Prostitutionsszene. Die Frau Cipolletti allerdings hat, wie gesagt, eher so hoch anerkannte Kundschaft gehabt, einen kleinen Kreis von Stammfreiern gehabt und hat das so zweimal in der Woche gemacht, hat sich selber und ihre Dienste angepriesen als Mirella, die Kartenlegerin, da ihr ja euch vorstellen könnt, dass auch so verboten war, sich zu prostituieren, Wohnungsprostitution etc., dass das dann so getarnt wurde. Mhm. Ja, die sehen zwar die Ermittler, also es gibt so eine sexualisierte Positionierung, in der das Opfer da liegt. Das ist schon, gibt es Parallelen zum Mordfall Casagrande. Und auch hier haben wir Gewalt gegen die Brust und gegen den Hals. Aber den Ermittlern sind die beiden Opfer einfach viel zu unterschiedlich, um auf denselben Täter zu schließen. Die Fälle werden auch...
Moment, ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Wie viele Leute wohnen in Bozen?
100.000 zu dem Zeitpunkt.
Also das heißt, das ist
eingemeindet, ne? Also da sind
eine Gegend, in der es jetzt insgesamt extrem viele Morde geben würde, ne?
Nö. Genau, also das ist schon, okay. Das ist schon so, dass das auffällt, ne? Also die trotzdem behandeln die das unterschiedlich voneinander, weil dies auch einen ganz anderen Ansatzpunkt findet über dieses Prostitutionsgeschäft und die auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ein Freier war.
Ah, okay, verstehe. Ja, das erklärt ja auch das Kondom, ne?
Ja, genau. Und dazu kommt natürlich auch nochmal diese doppelmoralistische Blickwinkel auf Prostitution generell. Das hatten wir ja jetzt auch vorher schon in einigen Fällen. Wenn Prostitution im Spiel ist, wird anders ermittelt, offenbar. Das heißt, dann wird eher davon ausgegangen, dass auch was passiert oder Sexarbeiterinnen werden nicht vermisst oder man findet, dass das auch nicht so, ne? Also es ist ein dramatischeres Opfer, wenn es ein unschuldiges, in Anführungsstrichen, Opfer ist. Aber bei Prostituierten geht man eben eher häufiger davon aus, ne?
Ja, wobei, sie steht ja mitten im normalen Leben. Ne? Ja. Oft hast du ja die Situation, dass bei Prostituierten, die halt irgendwie Kontakte zur Familie abbrechen, ein bisschen untergetaucht und so weiter und so fort. Aber sie führt ja in Anführungsstrichen bis auf die Prostitution ein ziemlich normales Leben, ne?
Ja, sie führt eigentlich so ein Doppelleben und da das dann rauskommt, dieses Doppelleben, das, wie Max sagte, es war ein totaler Skandal, als das rauskam. Also viele Leute kannten die Frau als Lehrerin nur, ne? Und dann ging es natürlich rund. Da hatten viele eine starke Meinung dazu. Und was jetzt nochmal auffiel, ist, dass Prostitutionsmilieu verdächtigt wurde, verdächtigt und verdammt natürlich auch, ne? Und die Presse sich draufsetzte. Jetzt gerät auch die Familie übrigens des ersten Opfers ins Kreuzfeuer des Prostitutionsverdachts. Das ist für die Familie dort ein totaler Horror, der da losbricht, übrigens bis heute. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, na ja, oder vielleicht hat sie nicht doch, ne? Also dieses Typische, was wir auch so kennen, ne? Selber schuld, wenn du so einen kurzen Rock anhast, so nach dem Motto. Das ist natürlich für eine Familie, die ein Kind verliert, über so ein Verbrechen der vollkommene Horror, wenn jetzt die Schuldfrage gestellt wird. Und die wird gestellt, nämlich über diesen moralischen, kirchlichen, stark katholisch, moralisch geprägten, auch Hass auf Prostitution.
Das erinnert mich an diesen Dave Chappelle-Joke, wo er über Michael Jackson, da kam gerade die Doku raus, hier Finding Neverland. Und ist eigentlich so böse, der Joke. Aber ja. Dann ging es ja darum, dass Michael Jackson sich eventuell da an den Kindern oder einem Siebenjährigen vergnügt hat, sage ich jetzt mal so. Dave Chappelle in seinem, ja, vergangen hat war das Wort, genau. Und dann hat Dave Chappelle gesagt, but what did the boy wear? Also was hatte der Junge an?
Übel, echt.
Ich muss sagen, dieser Satz, ne, ich kenne den mehr als Strohmann, als dass ich das je irgendwann von irgendwem in den letzten 30 Jahren gehört hätte. Ne, das ist das häufigste Strohmann-Argument, das ich höre, dass angeblich, ne, die Leute sagen, ja, aber was und so weiter und so fort.
Es ist ja auch ein ganz furchtbares Argument, wenn Frauen in der Disco angedatscht wurden oder so, ne? Ja. Oder nicht nur in der Disco, sondern generell so, ja, was trägt sie denn auch so einen knappen Rock oder so? Also nach dem Motto, ja. Ab einem gewissen Kleidungsstil verlierst du das Recht über deinen Körper sozusagen. Das ist die Argumentation, die dahinter steht, die ja völlig irre ist, aber die es halt gibt. Aber der Joke, ich habe ihn natürlich jetzt auch nicht so gut rübergebracht und viele Leute werden diesen Joke nicht gut finden. Aber vielleicht lustig. Tschüss.
Jetzt multipliziere das mal 300 mit 80er Jahre Katholizismus, diese Gegend, und jetzt ne, kommt raus, jemand prostituiert sich. So, dann sind
das
eigentlich
ist halt,
keine
also
Frauen
der Teil ist halt der insofern spannende, glaube ich, dass es ja gerade bei sehr gläubigen Menschen einfach nicht mal unmittelbar um Aktion und Reaktion geht, sondern um eine Moralfrage. Dass es halt darum geht, wer sich unmoralisch verhält, der wird von Gott bestraft, unabhängig davon, ob es jetzt in dem konkreten Fall eine Rolle gespielt hat oder nicht. Und das ist ja etwas, was bei den fehlgeleitet Gläubigen, nennen wir sie einfach mal so. Ja, es gibt ja Leute, die sind einfach nur gläubig, alles gut, alles cool. Und dann gibt's diejenigen, die so komplett fehlgeleitet sind, die dann sagen, ja, Covid ist eine Strafe Gottes oder 80er Jahre HIV, AIDS ist eine Strafe Gottes und so weiter und so fort, ne? Und in so einer Zeit bewegen wir uns ja gerade vermutlich auch in einer Gegend, wo so eine Denkweise sehr, sehr üblich war.
Ja, und ich kann mich zum Beispiel, ich komme auch aus einer Kleinstadt, und natürlich gibt es wie in jeder Stadt auch in einer Kleinstadt Prostitution, und sowas wird immer unter der Hand geflüstert. Ne? Also da wird dann auch nicht gesagt, weiß ich nicht, die und die arbeitet da und da, sondern dann munkelt man so. Und dann wird so, ne, wird jemand so angeguckt. Ich kann mich erinnern, ich habe lange in der Kneipe da gearbeitet, mir meinen Führerschein zusammengekellnert, in der einzigen Kneipe, wo sich alle Randgruppen trafen. Und da saßen immer zwei Mädels am Tresen, wo wir wussten, dass die irgendwann aufstehen und mit jemandem gehen. Sowas wurde aber auch dort, und das war jetzt keine tiefkatholische Gegend oder keine tiefgläubige Gegend, sowas wurde vornehm unter der Hand gehandelt. Jeder wusste das irgendwie. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wäre was passiert und das läuft durch die Presse, und dann wird's natürlich auch ein offenes Thema. Und dann muss jemand schuld sein. Ja, was jetzt passiert ist, die Presse stürzt sich, wie gesagt, drauf. Unser befreundeter Korrespondent bringt seine kleine Schwester zur Schule und holt sie weiter ab. Die Leute haben wirklich Angst. Die Polizei kommt überhaupt nicht weiter. Es sind, wie gesagt, sogar zwei verschiedene Staatsanwälte an den beiden Morden dran. Also die bringen das nicht miteinander in Verbindung. Und die sind so planlos, was da los war, wer das gewesen sein kann, dass die sogar eine Wahrsagerin befragen. Die wird da eingeladen, um aus irgendwelchen Karten was zu lesen, wer da was gewesen sein könnte. Bringt alles nichts. Kurz und gut, die Morde geraten irgendwie in Vergessenheit. Und dann passiert ganz lange gar nichts. Nix. Und zwar 7 Jahre lang. Und wie das so ist mit der vergehenden Zeit, ne, in dieser Zeit hat Bozen auch andere Probleme. Italien hat übrigens auch andere Probleme. Die 80er Jahre, könnt ihr euch vielleicht erinnern, ist in Italien die große Zeit der Mafia-Prozesse. Da ist wirklich politisch auch eine ganze Menge los. In Bozen läuft alles so seinen Gang weiter. Und natürlich wird dieses Mädchen nicht vergessen, ne? Das ist auch klar. Aber die, man könnte sagen, es ist so eine Art Cold Case geworden. Parallel wächst nach wie vor die Junkie-Szene in Bozen und auch die Prostitutionsszene. So dass es eher üblich ist, dass auch junge Mädchen sich als Sexarbeiterin ihr Geld zusammen verdienen. Das bietet sich natürlich in Bozen immer besonders dann an, auch weil das eben eine Touristenstadt ist, ne? Und da eben auch viel Publikum da ist, was den Markt sozusagen bedient. Also 7 Jahre vergehen in diesem beschaulichen kleinen Städtchen. Und jetzt schreiben wir den 7. Januar 1992. Da wird auf einem verlassenen Parkplatz am 7. Januar alarmiert von Anrufern, die Hilfeschreie gehört haben, auf einem unbeleuchteten Parkplatz vor der Werkstatt des Elettrauto Walter eine Leiche einer jungen Frau in einer Blutlache gefunden. Die Frau ist erstochen worden. Und diese Frau heißt Renate Rauch, ist 24 Jahre alt, arbeitet als Prostituierte, ist heroinabhängig und ohne festen Wohnsitz. Sie lebt auf einem Wohnwagen und auf einem öffentlichen Parkplatz. Und die Frau, die sie finden, die erstochene Frau, die Renate Rauch, wird in diesem Wohnwagen lebte die mit ihrem ebenfalls drogenabhängigen Lebensgefährten Bruno Magagna. Der hat allerdings ein Alibi und die Ermittler kommen bei dem nicht weiter. Jetzt wird spekuliert unter den Ermittlern, die wissen nicht, ob das vielleicht ein Racheakt im Bozener Drogenmilieu gewesen sein kann. Oder ob da vielleicht, ne, da geht's jetzt schon wieder in die moralische Richtung, da vielleicht die Gattin eines Freiers, die da durchgedreht ist. Jetzt haben wir parallel auch schon den HIV-Virus, der unterwegs ist. Wir haben 1992, ob es da vielleicht jemand gibt, der sich infiziert haben könnte und jetzt auf Rache aus ist. Und jetzt kommen nach diesen 7 Jahren, nach dem Mord an der Anna Maria Cipolletti, jetzt kommen doch die Erinnerungen auch daran wieder hoch. Und die Polizei fragt sich schlauerweise, könnte das derselbe Täter gewesen sein?
Und DNA-Dings hat sich weiterentwickelt, ne?
Ja, genau, das kommt dazu.
DNA-Analyse.
Jetzt wird zusätzlich allerdings auch noch eine... Die Prostituierten machen sich jetzt stark. Es gibt viele davon dort, die auch natürlich in Angst leben deswegen. Und die setzen gemeinsam mit der Polizei eine Belohnung für die Ergreifung des Täters aus. Und die Polizei macht auch jetzt wirklich neue und eher riskante Aktionen. Also die stellen zum Beispiel 2 Lockvögel hin, 2 Polizistinnen, 2 Junge. Schicken die auf den Straßenstrich, um zu gucken, ob da jemand zuschlägt. Die haben das nicht so geschickt gemacht. Die haben wohl irgendwelche Fantasiepreise da verlangt für ihre Leistungen, sodass die erstmal gar keine Freier hatten. Aber die sind da, kommen nicht weiter, ne? Also da passiert weiter nichts. So, die Renate Rauch wird beerdigt und 2 Wochen nach dieser Beerdigung wird ein Nelkenstrauß auf ihrem Grab gefunden. Da ist ein Zettel dran. Und auf dem Zettel steht auf Italienisch, der Zettel ist in eine Schutzfolie so gesteckt, auf Schulheftseite geschrieben und in so eine Schutzfolie gesteckt. Und da steht handschriftlich drauf, auf Italienisch: Es tut mir leid, aber das, was ich getan habe, musste getan werden und du wusstest es. Ciao Renate, M.M.
Okay, ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist.
Also spontan sage ich erstmal, heißt ja noch nichts. Ne? Wir haben ja selber schon einen Fall gehabt, wo es die Hälfte der Entwicklung über falsche Bekennerschreiben fehlgeleitet war, ja. Ne? Beim Yorkshire Ripper. Aber ja, genau. Interessant zumindest.
Das ist zumindest ein etwas, was gefunden wird und was wir ja wissen von Serientätern auf jeden Fall, ist, dass sie über die den Verlauf ihrer Serie häufig unvorsichtiger werden oder Nachrichten hinterlassen oder Allmachtsfantasien bekommen oder entdeckt werden möchten. Also warum so Zeichen dann plötzlich gesetzt werden, wissen wir immer nicht ganz genau, aber dass es geschieht, ist wohl eine Regelmäßigkeit. Ja, die Polizei vermutet, als sie diese Notiz finden, später, dass das doppelte M auf unseren heute anfangs schon benannten Marco schließen lässt. Wir haben es in unserem heutigen Fall mit Marco Bergamo zu tun und das Morden geht jetzt auch tatsächlich weiter. Später wird die Polizei auf ihn schließen wegen dieses Zettels, denn es geht jetzt schlagartig weiter nach diesen 7 Jahren und die Polizei ist mitten in den Ermittlungen. Dieser Hinweis wird ein wesentlicher sein. Und schon im März geht es weiter. Denn keine 3 Monate später fährt ein Fliesenleger mit seinem LKW zu einer Baustelle und sieht auf so einer, kennt ihr diese Ausweichstellen an Straßen, wo man so halten kann, ne? So eine kleine Bucht. An so einer Bucht sieht er einen Menschen liegen. Und zwar eine Frau und die liegt da vor den Büschen und hat ein blutverschmiertes Gesicht und Stichwunden am Hals. Und diese Tote wird sich herausstellen, das ist die 18-jährige Renate Troger. Die Renate Troger lebt bei ihrer Mutter in Milland, im Brixener Stadtteil Milland. Und war in der Familie schon immer so eine Art Sorgenkind. Also die war immer schwer unterwegs, schon recht früh, hat sich gern die Nächte um die Ohren gehauen, war also eins dieser typischen Kinder in dieser Zeit, die zu Hause nichts hielt und die gern feiern gegangen ist.
Also ein ganz normales Kind.
Ein ganz normales Kind, das von zu Hause gerne mal loslief. Allerdings auch sehr isoliert gelebt hat und sehr verhäuslicht gelebt hat und auch sehr geordnet gelebt hat. Und das war ja alles ein kleines bisschen zu geordnet. Es gibt da lange, lange Interviews auch mit ihrer Mutter noch, wo ich mich entschieden habe, das nehme ich nicht alles mit auf, einfach weil das alles sehr, sehr privat ist und auch die Presse sich da sehr bedient hat an diesen Leuten und da die privaten Dinge sehr hochgeholt hat. Was sie allerdings getan hat, war, dass sie fiel in die Diskothek Gloria in Walz, das ist ein Ort in der Nähe von Bozen gefahren ist. Dieses Gloria war berühmt dafür, dass es in den 80er, 90er Jahren ein Treffpunkt vieler Jugendlichen der Umgebung war und das Gute dort war, der Eintritt war umsonst. Also du brauchtest kein Geld, um da reinzukommen. Und da traf sich so alles. Da ne, man da Strecken überwinden muss, das ist ja wie auf dem Land, war auch Trampen relativ gang und gäbe. Also ne, auch da kennen wir ja wieder auch, ne, was bist du auch getrampt, ne, um nach Hause zu kommen oder in die Disco zu kommen. Naja, Renate Troger werden die Pathologen feststellen, die ist erdrosselt worden. Sie haben mindestens 15 Messerstiche in die Brust gefunden und auch wie im Mordfall Renate Rauch hat der Täter, ich glaube, das habe ich gerade gar nicht gesagt, bei der Renate Rauch hat der Täter die Kehle durchtrennt. Jetzt geht's in der Zeitung wieder ab, in allen italienischen Medien. Das Ungeheuer mordet wieder in ganz Bozen. Bewegt sich kaum noch ein Mensch auf der Straße nach Sonnenuntergang. Keine Frau, so schreibt es auch der Journalist, der den Artikel bei Stern Crime geschrieben hat, bewegt sich mehr ohne Begleitung durch die Straßen der Stadt. Und jetzt ist Mitte April und ein Anrufer meldet sich bei der Polizei und sagt, in der Via Visitatione 72 steht einer auf dem Balkon und masturbiert.
Wunderbar.
Okay. Mm.
Ja. Wir sind wieder an diesem Plattenbau und offenbar hat innerhalb dieser ganzen Zeit ein Hobby stattgefunden, wo später auch viele nochmal Zeugenaussagen dazu machen, dass dieses auf dem Balkon rumstehen und masturbieren wohl nicht nur einmal vorgekommen ist und dass auch aus der Nachbarschaft immer wieder Frauenunterwäsche gestohlen wurde und zwar von den Wäscheleinen. Übrigens fehlten auch bei zwei Opfern die Unterwäsche, die, ja, das vielleicht mal so am Rande und für den Hinterkopf. Später wird unser Täter, mit dem wir uns eingehend und seiner Kindheit ja schon beschäftigt haben, da auch noch einige ulkige Aussagen zu machen. Sowieso auch Aussagen, wo man denkt, das ist, also das kriegt man überhaupt nicht mehr voreinander, wie einer da so draufkommen kann.
Ganz kurze Zwischenfrage. Du sagst, das kam häufiger vor mit diesem Masturbieren auf dem Balkon, nur bei diesem einen Typen oder war das so ein Hobby, was da die Bozenheit so hatten?
Das wurde in Bozenheit immer, da steht man alle halbe Stunde auf dem Balkon.
Das ist keine Bozensache.
Das ist keine Bozener Tradition, nein, da möchte ich mich sehr verwehren und dann kriege ich auch ganz schlimm Schimpfe wahrscheinlich, wenn Max jetzt zuhört und sagt, um Gottes Willen.
Also mit anderen Worten, dieser eine Typ ist schon häufiger dadurch aufgefallen, dass er auf dem Balkon masturbiert hat, ja?
Dass er auf dem Balkon masturbiert oder dass er irgendwie komisch rüberkommt und so. Und es gibt Leute, die sowas dann offenbar auch bei der Polizei anzeigen. Generell
naheliegend
ist die Haltung aber eher, man lässt bis zu einem gewissen Punkt seine Nachbarn in Ruhe. Ne? Man mischt sich nicht ein. Das kennt ihr vielleicht
aber
auch.
Aber doch nicht, wenn die auf dem Balkon wichsen.
Masturbieren ist das deutlich was anderes.
Außerdem
ist
es
auch sagen, in dem Fall passiert es ja auch.
Die Urologen sagen, das ist auch sehr gesund. Also jetzt nicht auf dem Balkon das zu machen, aber grundsätzlich, ne, wer dann schlechtes Gewissen bei hat, muss man nicht haben. Das ist sehr gesund.
Ja, hilft hilft gegen Prostatakrebs. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen bei dir.
Habe ich das schon mal hier erwähnt?
In jeder zweiten Folge. Übrigens ist es übrigens gesund, ne? Also nur wollte ich nur mal sagen, das ist sehr gesund.
Ja, aber kennt ihr das nicht, wo die Eltern sagen, da fallen dir die Finger von ab oder so, mach das nicht und hörst ja Geschichten, ne, so in der Klasse.
Haben das deine Eltern gesagt?
Ah, nein, haben sie nicht.
Jochen, was? Da fallen dir die Finger von ab, hör auf. Und heute, Mama, das ist gesund. Ja, aber nicht beim Essen, Jochen.
Okay, also Balkon, da waren wir stehen geblieben.
Ja, da waren wir stehen geblieben. Ich bin jetzt total raus, weil ich ganz andere Bilder habe plötzlich.
Gott, Alice,
weil, weißt du was, woran ich macht nichts. Macht nichts. Jetzt komme ich nämlich mit den Renates durcheinander. Ne? Das eine war ja Renate Rauch, jetzt haben wir hier Renate Troger. Und ja, diese Masturbation, da kann ja schon mal dran kleben bleiben an dem Thema, aber das, woran ich mich erinnert
habe,
knusprige Taschentücher. Oh, was machen wir denn jetzt? Ich kann nicht mehr. Ja, das wird leider eine Doppelfolge. Wir müssen aufhören wegen Bilder. shit.
Oh, schön.
Das ist ein guter Name für den Podcast, so, ja. Aber auch.
Knusprige Taschentücher?
Was denn?
Ja. Knusprige Taschentücher.
Habe ich das gesagt?
Mhm. Ja.
Ich denke.
Naja. Okay. Die Gut. dürfen uns ja alle nicht schreiben, hast du gesagt, Georg, ne?
Doch. Vor allem mit knusprigen Taschentüchern.
So, also ja, nein, natürlich darf man nicht auf dem Balkon masturbieren. Also ich musste aber eben dran denken, deshalb das möchte ich wenigstens noch sagen dazu, damit das Bild auch wieder weggeht aus dem Kopf, weil Jochen hat, ich habe nur bei Born gehört, Jochen, dass du dieses Thema aufbrachtest, als es um die schweren Bettdecken ging.
Ach so, okay.
Ja.
Gut.
Und dir das sehr...
Das liegt mir halt am Herzen.
Hast.
Ja. Also rein wissenschaftlich am Herzen, ne?
Genau. So.
Das ist hier Forschung, ist das hier. Forschung.
So, wenn ich jetzt also meine Mutter wäre, würde ich sagen, so, dann wollen wir auch mal weitermachen, Kinder. Ne?
Mhm. In der Schule. So, das haben wir genug gelacht, ja, alle.
So, jetzt einmal noch Haar und dann kann es weitergehen, ne? Sagt dann mein Vater immer. Jetzt ist der 6. August.
Ich habe aber tatsächlich mal eine sachliche Zwischenfrage.
Immer weil wenn ich Namen ein Datum sage, hast du eine sachliche Frage.
Ja, ich wollte, damit wir mal ein bisschen von den knusprigen Taschentüchern wegkommen.
Ja, danke.
Glauben wir, dass das eine Rolle gespielt hat, weil der Name, wie hieß die eine, Rauch und das andere war Tröger? Spielte das eine Rolle, wenn die Opfer oder mutmaßlichen Opfer irgendwie deutsch klingende Namen haben? Mm-mm. Also wo du gerade gesagt hattest, einleitend, dass das immer so ein bisschen für Probleme gesorgt hat, so, ne? Deutsch, nee. Italienisch,
also das,
sprachlich und so?
Ja, es wird im Nachgang nochmal genau geguckt, denn wie ihr euch vorstellen könnt, wird es später einen Prozess geben, vorher wird es viele Verhöre geben. Es wird eine Verhaftung geben und es wird geguckt, was waren denn die Motive, das gehörte deutlich nicht dazu. Aber was dazu gehörte, das kommen wir nochmal drauf, aber das war tatsächlich kein Aspekt. Also da war er relativ wahllos, sage ich mal.
Also nicht für ihn, es ging nur jetzt so um diese öffentliche Wahrnehmung, dass sich die Leute dann vielleicht denken, naja gut, das ist mir jetzt irgendwie dann doch eher egal, wenn ihr was passiert oder so.
Also das Prostituiertenmilieu oder ne, also auch die Renate Troger war ja drogenabhängig und Heroin-Userin und unterwegs so, dass sich natürlich diese Familie dann auch mit katholischem Hintergrund und sehr rigidem Hintergrund in Grund und Boden schämte. Da ging es eher in diese Prostitutions- und Drogenabhängigkeitsrichtung, also mit anderen Worten, Szene spielte eine Rolle. Ne? Ja. Ja, zumal es nicht so unüblich war, dass die Jugendlichen, ne, wenn du nichts anderes hast, als, ich sag mal so, die härtesten Probleme hast du wirklich oft auf dem Land, wenn da nichts im Angebot ist, stehen die halt an der Bushaltestelle und saufen. Ne? Und dann kommt bei Heroin dazu, und das war ja damals eine Wahnsinns-Heroinwelle, die da losging, auch bei uns in Deutschland in der Zeit. Dass Heroin einfach gut ablenkt von vielen anderen Problemen. Und wenn was nicht schön ist, Heroin macht, dass es sich besser anfühlt. Da hast du ja vielleicht auch nochmal so einen Doppelkreislauf. Also ne, du prostituierst dich, um das Zeug ranzuschaffen und hältst die Prostitution aus, weil du drauf bist. Also da weiß man ja auch immer nicht so. Ne? Das sind ja solche Dynamiken, die sich dann halten. Und die dann auch schwer aufzubrechen sind. Also dort gab es definitiv keine Sozialarbeit, ne, zu dem Thema in der Zeit. Das ging da erst ganz, ganz langsam so los.
Gibt es auch aktuell eine Serie auf Netflix zu, wo es gerade um das Thema Drogensucht in Italien in den 80ern geht. Jetzt, wo wir darüber sprechen. Und in dem Fall halt, glaube ich, um jemanden, der dann so einen Bauernhof quasi umfunktioniert hat als wie soll ich das sagen, nicht Drogencamp, aber Clean-Wert-Camp, so, wenn man sich für dieses Thema interessieren sollte. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie groß das jetzt speziell irgendwie in Italien war oder dass das irgendwie speziell groß in Italien war, aber so fügt sich das dann irgendwie auch wieder zusammen. Ne?
Ja, und zumal bei Italien, glaube ich, die Geschichte einfach nach dem Krieg auch nochmal eine andere war, was bei uns die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ja, Italien hat da einfach ganz andere Dinge durchgehabt. Und wenn ich mir Südtirol genauso angucke, die waren ja in den 70ern, die hatten jetzt gerade keine Zeit für Flower Power und die Hippie-Phase, die so, weiß ich nicht, in Westdeutschland und in Amerika so losging parallel. Das spielte da alles keine besondere Rolle. Dazu kam, in dieser Zeit gab es überhaupt in Bozen gar keine Universität. Das heißt, wollte ich, selbst wenn ich mal gebockt gehabt hätte, nach meinem Schulabschluss schnell studieren zu gehen oder mich irgendwie weiterzubilden. In Bozen hatte ich keine Chance dazu als junger Mensch. Das heißt, ich hätte in die nächstgrößere Stadt fahren müssen oder so. Das hätte auch bedeutet, ich hätte nicht mehr bei meinen Eltern kostenfrei wohnen können. So, das war für viele Familien nicht zu finanzieren. Und unser Korrespondent Massimo beispielsweise hat genau in dieser Zeit schon in den Jahren auch Bozen verlassen, aus genau dem Grund, weil es kulturell und in der Bildung nichts im Angebot gab. Ist ja auch immer die Frage, ne? Was bietet so eine Stadt? Universitätsstadt ist Bozen erst seit den späten 90er Jahren. Also das hat sich spät entwickelt, ne, will ich damit sagen, im Vergleich zu dem,
Fall, ja,
was bei uns schon so möglich war. Ja, die Fahndung läuft, die Ermittler sind sich sicher, wenn sie den kriegen, der die Renate Troger war es jetzt, Troger, wenn wir den erwischen, dann haben wir die Fälle Casagrande, Cipolletti und Rauch auch gelöst. Also jetzt, ab jetzt ist ihnen klar, das ist ein Serienmord. Sie sind sich relativ sicher, dass sie sich in Südtirol bewegen müssen. Sie sind sich relativ sicher, dass er in Bozen lebt. Und da musste ich sehr an unseren ersten großen Fall, den wir hier im Podcast behandelt haben, denken. Die fingen an, 50.000 Autos zu kontrollieren, weil es eine Aussage gab, es sei ein Wagen gesehen worden, wo ein Nummernschild mit der Nummer 4, das war das Einzige, was gesehen werden konnte, deiner 4 im Kennzeichen, haben sie versucht, was rauszubekommen. Führte allerdings ins Leere, ne, auch hier eine aufwendige Fahndung, die nicht weiter geführt hat. Jetzt wird es Herbst und am 6. August gehen mehrere Notrufe bei der Rettungsorganisation Weißes Kreuz ein. Einer der Anrufer arbeitet bei der Seilbahn in Kolan. Und auf der Landstraße, die zu diesem Berg Colle dei Signori führt, hat der eine Leiche gefunden, dieser Anrufer, und sagt später dazu oder sagt bei der Polizei aus, ich verstehe nicht, wie man einen Menschen so zurichten kann. Das sagt er später auch gegenüber der Tageszeitung Dolomiten. Er findet diese Leiche, die überall Einstiche hat, an den Händen, am Rücken. Die blutete am ganzen Körper, sagte der aus, und das Blut floss mehrere Meter die Straße runter. Du hattest eben nach der Stichwundenzahl gefragt, Georg. Diese Leiche wird natürlich in der Gerichtsmedizin untersucht. Das ist die Leiche der Marika Sorsi. Sie ist 19 Jahre alt, drogenabhängig und Prostituierte. Und der Ermittler, der Leitende, der heißt Alexander Zelger, der kennt die auch, der ist ihr schon bei einer Drogenrazzia begegnet. Wie alle anderen, sagt er, war die heroinsüchtig und der hatte eigentlich einen recht guten Draht zu ihr und hat immer gesagt, pass mal auf dich auf, ne, dass du aus der Drogenszene rauskommst. Und laut dem Artikel in Stern Crime hat sie dann geantwortet, sì, dottore. Gut, ne, wie kommt man aus so einem Milieu raus? Sie ist nicht rausgekommen, sondern umgebracht worden, und zwar mit 41 Stichwunden. Dazu kommen die Abwehrverletzungen und
zufrieden, Georg?
Wieso?
Sind es dir genug Stiche jetzt?
Ich habe mich nicht über die Menge der Stiche beschwert. Alles gut.
Nein, aber die Beschwerde war auch gar nicht so eine Beschwerde, sondern ne, diese Wahrnehmung von wie viel ist was, also 17 im ersten, 19 im zweiten Fall und jetzt diese 41 Stichwunden lassen natürlich auf eine Steigerung schließen, zumal diese Stichwunden alle nicht tödlich waren. Sofort und die Ermittler glauben, dass dieses Opfer noch 20 Minuten mindestens gelebt hat. Ja. Die übergucken natürlich irgendwie, was war da los. Es werden viele Leute gefragt. Die Fahndung wird großräumiger. Es gibt Zeugen, die haben einen roten Seat Ibiza gesehen mit dieser Ziffer 4 und ergänzen noch das Nummernschild durch eine 6. Das heißt, es kann noch ein bisschen genauer gefahndet werden. Und der leitende Ermittler sagt auch, wir sind nur mit Zufällen weitergekommen und das ist bei vielen Serienmördern so. Der wird mit der Zeit immer fahrlässiger, ne? Und jetzt wird dieser rote Seat Ibiza wird zur Fahndung ausgerufen und die Polizei zieht einen Carabinieri auch, ziehen einen großräumigen Ring um die Stadt Bozen und erhalten schließlich ein mit einer Maschine, mit kugelsicherer Weste und vorgehaltener Maschinenpistole einen feuerroten Seat Ibiza an und da steigt ein blasser junger Mann aus mit einem Schnauzbart. Die kontrollieren seine Papiere. Und die stellen auch fest, er hat an beiden Armen Kratzer. Und dann wundern die sich, weil der Beifahrersitz von seinem Auto ist abmontiert. Und der Mann, der bleibt relativ ruhig, gibt aber so ausweichende Antworten. Und dann fragen die, warum auf dem Beifahrersitz eigentlich die Windschutzscheibe kaputt ist. Und dann sagt er, na, die hat man mir eingeschlagen. Und dann sagen die Ermittler, aha, von innen? Ja, und da sagt er gar nichts. Und dann machen die den Kofferraum auf und finden im Kofferraum den abmontierten, blutbefleckten Beifahrersitz und die Ausweispapiere von Marika Sorsi.
Sieht nicht gut für ihn aus, wenn er so kontrolliert wird.
Und mit diesem fünften Mord verhaften sie Marco Bergamo, der ab jetzt verhört wird.
Da kommt man wirklich nicht raus. So ist nicht mein Auto, geht auch nicht. Ne? Wie komme ich hier hin, würde ich sagen? Wie komme ich, wo bin ich? Das ist vielleicht eine Strategie zu der Situation. Weiß nicht.
Ja, unser bemitleidenswertes Kind und Jugendlicher, den wir uns anfangs angeguckt haben, der in häuslicher Isolation mit Mutter und Vater lebte, sehr behütet, hatte einen Freiheitsmoment und das war sein Auto. Mhm. Und jetzt kann man sich vielleicht auch ungefähr vorstellen, wenn der viel zur Arbeit und in verschiedenen Jobs unterwegs war. Ich finde es, ne, für so eine beengte Wohnsituation auch sicherlich, ne, sind die Eltern mal dankbar, wenn der unterwegs ist und nicht zu Hause rumhängt mit seiner Messersammlung. Und später wird man dann auch bei ihm die Wohnung durchsuchen und noch anderes finden. Sind da sicherlich auch alle ganz dankbar für diese Selbstständigkeit, mit der er dann unterwegs ist. Seine Mutter und sein Vater werden später auch nochmal befragt, denn er wird jetzt verhaftet und erstmal streitet er relativ deutlich ab, dass er damit irgendwas zu tun hat. Und hat in der ersten Nacht in der Zelle dann auch so Panikattacken und so. In den Verhören sagt er ganz unterschiedliche Sachen, aber er gibt auf keinen Fall all diese Morde zu. Er wird übrigens verhaftet an seinem 26. Geburtstag und behauptet, er sei da aus Volta unterwegs und erstmal sagt er, nee, also mit der Cipolletti und mit der Renate Troger, die hat er nicht getötet. Er gibt zunächst nur 3 der 5 Opfer zu, dass er damit was zu tun hatte. Nun wird er verhaftet und verhört. Die Wohnung wird angeguckt. Natürlich wollen die Ermittler wissen, wie lebt der da? Was sagen denn die Eltern dazu? Und jetzt kommt dieser Hintergrund, wo Georg eben schon sagte, da wird es irgendwie immer spannend. Was wissen wir denn so über den? Und jetzt kommen diese ganzen kleinen Sachen raus, diese Messersammlung, die er hatte. Unterwäsche, die bei den Nachbarn fehlten, wurde in seinem Kleiderschrank gefunden. Seine Mutter hat sich auch zwischendurch, die macht ja alles für ihn. Die macht die Wäsche, die macht, kocht ihm das Essen, die organisiert ihm den Urlaub. So ein ganz gutes Gefühl haben die Eltern ja nie, den Jungen so alleine zu lassen oder auch selber mal wegzufahren. Also da gibt's schon viel Kontrolle. Aber die Mutter wäscht dem auch die blutigen Klamotten und sagt das später, ja, das hätte sie sich nichts bei gedacht. Ne?
Bei 41 Messerstichen. Oh, das ist ein bisschen Blut.
Also einiges sei ihr schon eigenartig vorgekommen, sagt sie so. Aber sie hätte normalerweise auch immer die Sitzbezüge seines Autos gewaschen. Das war also ihre Aufgabe. Und auch die beiden Kissen in seinem Auto, da hatte die Mama ihm so rote Herzchen drauf gestickt. Und sie hätte sich ein bisschen gewundert, dass diese Flecken nie ganz rausgingen, aber da hätte der Marco zu ihr gesagt, nur da hat er irgendwas verschüttet, Essen oder Orangenlimo oder so. Und sie sagt also, wegen der Flecken hätte sie sich eigentlich keine Gedanken gemacht, weil immer, wenn ihr Sohn zu ihr gesagt hätte, sie sollte was waschen, dann hätte sie die Sachen halt einfach gewaschen. So, und sie hätte nie lange nachgefragt. Sie sei nicht neugierig. Das ist
natürlich die Frage, was er ihr da in welchem Zustand übergeben hat, ne? Ob er ihr wirklich bluttriefende Sachen übergeben hat oder ob er das so weit gereinigt hat. Und ne, weil du hast ja auch gesagt, dass der Sitz, der blutbeschmierte Sitz in seinem Kofferraum war, den hat er offensichtlich nicht Muttern in die Hand gegeben.
Nein. Was auffällt später bei beiden Elternaussagen, der Vater wird auch später nochmal verhört, natürlich, und auch von Reportern werden die natürlich bestürmt und gefragt. Das ist ja ein Riesenprozess, der da jetzt losgeht. Dieser Vater, der reagiert eher zornig und sagt auch immer, wenn er gefragt wird, zum Beispiel vom Gerichtsreporter, was für ein Typ war denn ihr Sohn? Dann sagt er eher nichts und sagt, er will jetzt lieber nach Hause gehen. Dann sagt er immer, welche Probleme hatte mein Sohn? Mein Sohn hatte keine Probleme, sagt er. Der hat immer ein normales Leben geführt. Wir hatten nie ein Problem. Ne? Also das ist auch dieses, wir hatten nie Probleme, ist auch wichtig. Ne? Das hat man nicht in der Familie. Das hat auch was mit einer Außenwirkung zu tun. Ne? Also er hat immerhin 26 Jahre mit seinem Sohn zusammengelebt, sagen die dann natürlich. Nee, der ist immer um 9:30 ins Bett gegangen. Hatte ihr Sohn denn nie eine Freundin? Nein, aber was daran denn komisch? Ich hatte in dem Alter auch keine Freundin. Ich war genauso wie er, hat dann der Vater gesagt. Ne? Mhm. Dann sagt die Reporter, das ist ein mega spannendes Thema, immer, ne? Ja, total. Ne? Und die Reporter haken nach und sagen, aber ne, Mensch, Herr Bergamo, die Nachbarn sagen, die hätten den Sohn öfter am Balkon gesehen mit so Exhibitionismusgeschichten und da wird er sauer und sagt, das interessiert ihn überhaupt nicht, was die Leute sagen. Ne? Haben Sie die Leute, die sowas sagen, gesehen? Haben Sie mit denen gesprochen? Welchen Wert haben diese Aussagen? Schubst die zur Seite? Dieser Prozess geht natürlich voll durch die Presse. In diesen Verhöre werden öffentlich gemacht und jeden Tag steht was Neues in der Zeitung. Bergamo macht schreckliche Aussagen darüber, wie er, was für einen immensen Hass er auf Frauen hat. Ne? Seine Tatmotive sind kaum wiederzugeben eigentlich. Es geht immer nur darum, Frauen zu zerstören. Frauen sind wie Hunde. Ein Hund.
Wissen wir, woher das
auch,
kommt?
Also, naja, also weißt du, am Ende des Tages.
Ich meine, jetzt in der Schule gemobbt worden, überall, allgemein.
Ne? Ja. Ja. Naja, auf meiner Mindmap steht, ich habe mir da ziemlich viel drüber durchgelesen und das, was er da von sich gibt, ist tatsächlich überhaupt nicht auszuhalten und zu ertragen, was er da sagt. Ne? Es geht um die totale Zerstörung, aber sein absoluter Mordtrieb und sein Trieb zu morden passiert immer dann, wenn er Abwertung erfährt.
Okay, so kommt es, aber so einen konkreten Beispiel, Fall, dass wir sagen...
Na, also die eine, bei der einen sagt er, an manche kann er sich gar nicht erinnern. Da hätte er so, da wäre er so, wüsste er gar nicht, da hätte er plötzlich blutverschmiert da gesessen, da hätte er gar nichts gewusst. Bei der anderen sagt er, das habe ich eben vergessen zu erzählen, er hat ja körperlich irgendwie nicht so viel Glück gehabt, ne, als Jugendlicher und Kind. Dazu kommt später dazu, dass sie ihm mit 24 Jahren einen Hoden entfernen müssen und er sich einer Strahlentherapie entzieht. Und darüber hat sich wohl sein letztes Opfer lustig gemacht. Stand da nicht Krebs, nur dass der Hoden entfernt werden musste. Aber das war wohl auch ein Punkt, woraufhin er rot gesehen hat. Also es kommt so einiges zusammen, diese Schuld- und Schamfrage, dann diese auch eigentlich permanente Entmännlichung durch diese Mutter, also jemanden mit 26 noch so zu Hause zu halten wie ein Kind, Zum Beispiel kommt der Vater dann irgendwann mal abends nach Hause und die Mutter sagt, guck mal, heute gibt's Kuchen und den Teig, den hat der Marco ganz alleine gemacht. Und das sagt der dann aus und sagt, das hat gar nicht gestimmt. Ne? Den Teig hat natürlich seine Mutter gemacht, aber wollte irgendwie was damit zeigen. Also da ist eine ganze Menge kranker.
Also weshalb ich frage ist, weil das haben wir jetzt in dem Fall zumindest ist mir noch nicht so bewusst gewesen, woher das kommen könnte. Es gibt andere Fälle. Ja. Zum Beispiel, vielleicht sprechen wir später nochmal über den, aber bei Ed Kemper war es halt sehr, sehr eindeutig, dass im Prinzip alles, was schiefgelaufen ist, aus seiner Sicht irgendwie mit seiner Mutter zu tun hatte. Und das ist diese Mutter zieht sich halt so wie so ein roter Faden durch die Geschichte, wo man zumindest halt weiß, ah, okay, den Kontext verstehe ich. Nicht die Aktion und nicht die Art und Weise, wie er reagiert, aber den Kontext verstehe ich. Und das kam mir gerade bei unserem jetzigen Fall, beim Herrn Bergamo, noch nicht so, also ist mir noch nicht so aufgefallen.
Ja. Also, ja, was allen Ermittlern und also es werden 5 Gutachter noch auf ihn losgelassen, die ihn alle interviewen, um rauszukriegen, was ist denn da der Hintergrund. Und der ist bleibt, also das sagt später auch der Arthur Oberhofer, der Chefredakteur der Neuen Südtiroler Tageszeitung, der diesen Fall aufgearbeitet hat in seinem Buch Die großen Kriminalfälle. Diese totale total unbeteiligt zu sein, der ist überhaupt nicht ein kleines bisschen bewegt. Also man kann ihm keine Regung ansehen. Wie hast du dich nach dem Mord an Marcella gefühlt? Da sagt er, mir ging es nicht so gut. Mhm. Ne, also wie er die gemetzelt
Marcella hat, war die erste,
das wissen
ne?
wir schon. Das war das Mädchen. Ne? Oder er redet so substantiviert zum Beispiel. Auf die Frage, warum er sich nicht gestellt hat, sagt er, da war eine Überdosis Angst im Spiel. Mhm. Also das sind so Antworten, die so ganz weit weg sind. Er sagt auch, eine zweite Person sei dann aus ihm herausgebrochen. Also die Gutachter haben ganz schön zu tun, damit die Frage der Schuldfähigkeit wird natürlich auch wieder diskutiert und so. Das Gutachten wird dann dementsprechend auch sehr, sehr lang und irgendwo auf Seite 71 steht, er sei zum Zeitpunkt seiner Taten voll zurechnungsfähig gewesen und sei das auch immer noch. Also der Angeklagte sei sehr schwer gestört, aber nicht geisteskrank. So. Mhm. Die legen also ein vielwurzeliges Motivbündel, so beschreibt es Arthur Oberhofer frei. Sind auf Charakterzüge gestoßen, die wir für Serientäter immer wieder finden werden. Ganz geringe Frustrationstoleranz. Ne? Sagt mal einer irgendwie was zu dir und dem reicht es aus. Also diese Triggerpoints, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, glaube ich, oder vorletztes Mal. Versagensängste, Labilität, dann diese narzisstischen Tendenzen, ne, auch irgendwie gut dazustehen, misstrauisch, labil, ja. Was aber vor allen Dingen ganz oben auf war, war diese gefühlte Bedrohung durch Frauen. Der hat sich einfach total bedroht gefühlt von Frauen. Und wer da so den, ne, letzten Endes landet ja immer alles bei der Mutter. Aber da ist ja auch das Verhältnis nicht so, dass man sagen kann, das ist aber eine sehr gesunde Beziehung gewesen. Also losgelöst hat er sich jedenfalls nicht von zu Hause. Ja, es ist bis heute nicht ganz klar. Es gab noch 2 Morde, die mit ihm aber nicht in Zusammenhang gebracht werden konnten. Das sind bis heute ungelöste Morde. Die Zeitungen schrieben über ihn, über das Monster von Bozen. Das heißt, das war eine sehr, die Presseschlacht war unglaublich. Und
Monster ist auch immer super beliebt, ne? Also bei so
es war letzten Endes Mordmotiv, extreme sadistische Perversionen, verhasstes Objekt die Frau und das war der stärkste Weg, die Frau zu besitzen, sie zu übertöten. So, das ist das, womit die das dann begründen am Ende des Tages. Ja, als der Prozess vorbei ist und er verhaftet wird und kurz danach erhängt sich sein Vater mit 72 Jahren auf dem Dachboden in dem Mietshaus. Also die Zerstörung ist eigentlich überall in den beteiligten Familien da. Das kann man sich wie bei allen Fällen natürlich auch gut vorstellen. Dann gab es nochmal, ne, seit dem Sitz saß der dann 24 Jahre übrigens in verschiedenen Einrichtungen. Der wurde auch zu 4 Jahren Isolation verurteilt, immer wieder begutachtet. Er bekam keine Strafminderung und er wollte unbedingt verlegt werden, als er 51 Jahre alt war. Das war 2017, obwohl er eine schwere Lungeninfektion, eine Lungenentzündung hatte. Und ist dann auch verlegt worden und fiel dann ins Koma und starb 2017 an dieser Lungenentzündung. Also auch noch nicht so lange tot.
Das ist auch so ein wiederkehrendes Thema bei uns, ne? Die Leute, die an irgendwelchen natürlichen Dingen dann, der eine bei Covid, der nächste Lungenentzündung.
Ja, das hat irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun. Irgendwas ist doch hier irgendwie...
Das sind ja eines natürlichen Todessterns im hohen Alter oder relativ hohen Alter.
Wie alt war er nochmal? 51? Oder?
51.
Ja, gut.
Achso, da ist er gar nicht so alt. Nee. Aber ja. Nee.
Meine Güte, wie lange hast du da recherchiert, frage ich mich gerade. Und Wahnsinn, dass du da diese Leute angemorst hast, ist unglaublich.
Aber das hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht. Was ziemlich cool ist, glaube ich, ist nochmal zu sagen, dass da die Leute, die ich heute zitiert habe, die Recherchearbeit gemacht haben, die ursprüngliche, und es tatsächlich nicht so eine schöne ordentliche wie bei unserem ersten Mordfall, ne, wo man schön die 13 Morde in Reihenfolge auf Wikipedia findet, einfach weil der Fall so berühmt ist vom Yorkshire Ripper. Das gab's halt hier nicht. Und ich habe heute wirklich vorher, war ich ein bisschen nervös und habe gedacht, wenn ich jetzt diese ganzen Morde durcheinander schmeiße. Aber Gott sei Dank konnte ich mich sortieren, als es zwischendurch um knusprige Taschentücher ging. Da konnte ich nochmal.
Okay, ich versprochen, in der nächsten Folge lassen wir das Thema mal aus. Also ich.
Ich würde da gar nichts versprechen, Jochen.
Warte, würde ich auch sagen, leg dich da noch nicht fest.
Okay.
Nein.
Wenn's passt, wenn's passt.
Der Kassenwart der Knuspertaschentücher.
Ich habe jetzt 5 Morde, ne, auf dem Zettel. Die anderen 2 waren nicht von ihm möglicherweise, ne? Das weiß man nicht.
Nee, das wissen wir bis heute nicht.
Dann haben wir 19 aus den letzten 3 Folgen. Die 5 sind 24.
Was ich halt interessant finde, ist immer die
13, ja.
Die Frage irgendwie, hätte man irgendwie zwischendurch, also zumindest nach heutigem Maßstab, hätte man zwischendurch gute Karten gehabt, ihn zu finden. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass seine Doofheit auf dem Balkon zu masturbieren dazu geführt hat, ihn zu überführen. Aber das war ja nicht der Fall. Und ich glaube, es wäre vermutlich auch heute nicht der Fall gewesen. Ne? Also weil selbst wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie DNA abzugleichen, wäre auf dem Balkon zu masturbieren noch kein Grund, dass eine DNA-Probe von dir genommen wird überhaupt. Ne? Wäre, glaube ich, nur bei irgendwelchen Gewaltverbrechen oder so der Fall.
Ja, also weiß sie jetzt
heißt
auch nicht.
Zufall, die Autokontrolle.
Totaler Zufall.
Und da, weil er so auffällig war halt, ne? Den Beifahrersitz nicht eingebaut und die Scheibe zerschlagen. Und da ist er auch nicht der Einzige. Ich glaube, bei Ted Bundy war es, glaube ich, auch so, dass er keinen Beifahrersitz im Auto hatte, ne? Irgendwie sowas.
Ja, jedenfalls auch also so eine Autokontrollgeschichte, wo irgendwo irgendwas deutlich gefehlt hat. Aber wenn ihr Lust habt...
Bei einem anderen Fall...
Sorry.
Bei einem anderen Fall war es halt so, dass, ich will jetzt nicht die entsprechenden Fälle vorwegnehmen, aber bei einem anderen Fall war es halt so, dass ein Täter sogar kontrolliert wurde mit Müllsäcken, mit Leichenteilen in seinem Wagen und der entsprechende Polizist aber nicht so weit kontrolliert hat, um das festzustellen. Aber ich meine, warum auch? Wenn du irgendwo jemanden siehst, der Müllsäcke im Auto hat, dann sagst du ja nicht, da ist bestimmt eine Leiche drin, bleiben Sie mal stehen, nee, sondern wünschst ihm halt wahrscheinlich einen schönen Tag, wenn du festgestellt hast, dass ansonsten alles okay ist. Ja.
Jetzt habe ich aber noch für euch eine, ich möchte einmal wissen, ob ihr auch an sowas, auch so in solche Richtungen denkt wie ich, könnt ihr mal kurz Marco Bergamo in eure Bildersuche eingeben und mir kurz sagen, an wen euch der erinnert, weil ich gerade, weil unprofessionellerweise mein Handy lautgestellt war, ich das irgendwo in die Weiten des Raumes gepfeffert habe und da jetzt nicht mehr drankommen kann. Jetzt hätte ich es euch kurz über Kurznachrichtendienst geschickt.
Ist das der nette Kerl mit dem Schnäuzer und dem Schlips? Mhm.
An ich finde Pablo Escobar.
Ja, würde ich auch sagen. Total an Pablo Escobar.
Okay. Ich hatte eine andere Assoziation. Eddie, ist Eddie eingeschlafen? Eddie?
Eddie ist weg.
Eddie ist weg.
Nee, also das ist so der erste, den... Warte mal, es klingelt. Hallo, hallo?
Eddie, Eddie? Ist Jochen noch da?
Ja.
Hallo. Die ist irgendwo disconnected, nehme ich mal an. Ist ja jetzt auch nicht wichtig. Wieso, ja. Wen hat dich das erinnert?
An den Nachbarn von Homer Simpson.
Flanders?
Ja. Ich finde das ist mega nett, Flanders lookalike. Ich dachte so, also so unauffällig, ne? Dieses, ich finde den so vom Typ. Das ist so einer, den da denkst du, das ist der, der immer mit seinem, ne, wer ist denn, ach, der fährt so einen roten.
Aber das kommt auch aufs Foto an, ne? Also wenn ich mir die Bildersuche angucke, da gibt's ein Foto, da sieht er aus wie ein RAF-Terrorist. So eins, wo er von vorne fotografiert ist und halt so in die Kamera stiert. Und ein anderes, wo er halt im Anzug so ein bisschen nach zur Seite guckt, vermutlich bei irgendeinem Gerichtstermin. Ich glaube, je nachdem, welches Foto man von dem sieht, da kann er so ziemlich jeden Eindruck machen von Terrorist über nette Nachbar von nebenan bis halt zum Serienkiller.
Also Serienkiller würde ich weiß ja nicht, wie ein typischer Serienkiller ist, aber dem würde ich es jetzt persönlich mal so nicht zutrauen. Das ist jetzt für mich ein ganz normaler Typ, da laufe ich in der Stadt an dem vorbei und denke mir einfach nichts.
Ja, aber ja, genauso sehen ja Serienkiller, die sind ja ganz normale Typen.
Ja.
Also guck, Bundy sieht völlig normal aus, Gacy sieht relativ normal aus, irgendwie der aus seinen Opfern Zombies machen wollte, sieht sogar recht gut aussehender junger Mann gewesen. Also ist ja nicht so, als ob es einen Serienkiller-Look gäbe und man irgendwie sagen würde, Mensch, der sieht aber aus wie ein Serienkiller außerhalb von so Splatter-Filmen oder sonst was, wo die Leute dann halt irgendwie wie so ein Monster im Prinzip aussehen, ne? Wie wir gerade auch schon hatten, ne? Dieses Entmenschlichen der Täter ist auch so ein ganz, ganz, ganz häufiges Phänomen, ne? Dass sie dann als Monster von sowieso und das Böse und so weiter halt bezeichnet werden. Ich habe immer das Gefühl, dass das passiert, damit die Leute sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dass sowas im Prinzip jeder Typ, den du nicht kennst, sein könnte. Ne? Als müsste das irgendwie so eine ganz besondere Art von wilder Gestalt oder Dämon sein, die solche Täter sind.
Ja, die also was jetzt in dem Fall ich besonders, was mich an diesem Foto so bemerkenswert, wo ich dachte, das ist so ein neutraler Mensch. Ich hätte den in der Nachbarschaft vielleicht auch nicht gesehen. Und Massimo, der hat neben dem gewohnt, 200 Meter Luftlinie, der sagt, er hat den nie gesehen. Und das musste er erstmal hinkriegen. Also es gibt ja auch so Leute, die so unsichtbar sind, ne? Das ist mir eher so. Ne?
Hallo.
Oh, ganz viele Echi. Hallo, Eddie.
Ja.
Warte, jetzt höre ich euch.
Nein, doch nicht.
Warte. Was ist hier los?
Was?
Ey, seit wann habt ihr mich hören, wenn ich mal fragen darf?
Nicht mehr reden.
Das war schon zwischendurch abgehackt. 5 Minuten oder so? Ich weiß es nicht genau.
Ey. Ich habe gedacht, ihr ignoriert die ganze, weil ich konnte reden, ich konnte euch hören und nie ist einer auf das eingegangen, und keiner ist drauf eingegangen.
Schlimm. Eddie, wir haben dich nicht gehört, ganz lange, Entschuldigung, nicht das denken.
Bastian Pastewka.
Was?
Marco Bergamo.
Bastian Pastewka.
Ach so. Das stimmt, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich hätte gesagt, Ned Flanders. Aber du hast uns ja gehört.
Ja, ohne den Schnauzbart definitiv. Sagen.
Auch der Blick, das erste Foto, wo er da so guckt, als ob...
Ja. Stimmt. Immer die Frage, welches du als erstes Foto hast, aber ja.
Ja. Ja. Wo ich die ganze Zeit so, Pastewka, Pastewka. Oh, naja, wenn er uns nicht hört, dann ist ja auch egal. Ich so, Pastewka, was findest du? Und ich wollte, keiner sollte es sagen. Ich sag doch Pastewka.
Das ist ja schrecklich. Also wir lösen das jetzt hier auf, Eddie, nicht, dass du eine schreckliche Tat begehen musst, um dieses vermutlich erlittene Leid wieder zu hinter dich zu bringen. Wir haben nichts gehört, schade.
Ja, naja. Ich hatte davor auch noch ein paar gute Gags, die ihr auch nicht gehört habt, offensichtlich, aber gut.
Kannst du die nachreichen?
Nee, die waren jetzt aus dem Moment.
Jetzt sind die nicht mehr gut, ne? Hm. Ja, und so schaue ich wieder auf meine Mindmap. Da steht Skigebiet, Bozen, Tourismus, Familie, Vater, Mutter, Krankheiten, Hohn, Scham, Schuld, Erziehung, heilige Hure, Dilemma, Zerstörung, Übertöten, emotionale Verflachung, Hass auf Frauen, Hund, Tod, häusliche Isolation und Messersammlung.
Die heilige Hure hat man noch nicht, glaube ich.
Dieses heilige Hure-Dilemma, ne, das ist ja so ein ganz, also einerseits irgendwie Prostitution total ablehnen und gleichzeitig aber ein Frauenbild erschaffen, das mariengleich ist. Das macht ja in der Regel auch nichts Gutes, was hinten da rauskommt, sage ich mal. Das hatte ich mir so als Stichwort mal aufgeschrieben. Ja, da war nämlich
ist Jochen noch da? Ich bin noch da, ich zähle gerade noch. Ja, aber genau, Dank. 24 ist richtig. Ja, ich habe es nochmal kontrolliert. Ich bin da. Alice, Hammer.
Ja, Jochen.
Hast mir diese schöne Stadt Bozen. Ich mag ja Bozen, wie gesagt, aber ich kannte diesen Fall überhaupt nicht. Ich werde jetzt mit anderen Augen diese Stadt betreten, immer den Blick auf die Balkone richten, was da so los ist. Und die Stadt hat diese Vergangenheit.
Ja, also dieses Südtirol, ich muss euch sagen, da ist eine Menge los. Ich bin Georg anfangs schon auf die Nerven gegangen, weil ich hatte noch gleich 5 andere Fälle aus Südtirol. Und dann hat Georg gesagt, es ist vielleicht doch ein bisschen viel Südtirol. Ja. So, ne? Also das ist ja nicht der Südtirol-Podcast. Aber irgendwie passiert da echt krasses Zeug. Und da ist jetzt ja auch gerade wieder so ein Ehepaar verschwunden. Da ist der Sohn im Verdacht. Die Frau haben sie schon da irgendwo aus der Edge gezogen.
Weil es da so langweilig ist. Die langweilen sich und dann wirst du einfach, dann denkst du dir, was machen wir heute? Ja, sollen wir Serienmörder werden? Ja, okay, komm. Und so ist das. Zack, Serienmörder.
Serienmörder. Ja.
Ja. Aber die Erklärung.
Ich will kein Spielverderber sein. Ihr wisst,
lass es doch.
Ihr wisst, ich habe einen Hund. Der steht vor der Tür. Heult und ich habe das Gefühl, dass der gleich hier in die Wohnung pinkelt. Ich muss ganz schnell dahin.
Wir sind doch sowieso quasi am Ende angelangt. Unser Täter ist ja bereits tot, das heißt, wir können das Buch zumachen für heute, ne?
Ja, wunderbar.
Hat denn der Buchhalter des Todes das alles vermerkt?
Ja, 24 haben wir. Ja.
Stark.
Also heute 5, vorher waren es 19 insgesamt.
Also den Adventskalender haben wir voll.
Und damit ist quasi die erste Staffel, wenn man das so sagen kann, Verbrechen ohne richtigen Namen im Kasten. Also wir haben ja gesagt, 4 Folgen wollen wir vorproduzieren, die Pilotstaffel. Und dann werden wir die erstmal auf Patreon releasen und sind gespannt auf euer Feedback überhaupt, ob sich das Leute anhören, wie viele sich es anhören. Und dann schauen wir, ob es weitergeht. Aber ich habe ein gutes Gefühl.
Ja,
vielen Dank, Alice.
Also es macht uns auf jeden Fall Spaß, was schon mal sehr wichtig ist, ne?
Ja, das stimmt.
Genau.
Ja, echt danke, Alice, fürs Recherchieren. Das hast du echt wieder mal ganz, ganz toll gemacht.
Danke euch. Mir hat es großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ne?
Dann sagen wir tschüss und wahrscheinlich und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ne?
Tschüss.
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 Tschüss.